Gastro Survival Passionistas.
Dein Podcast zum Überleben in der Gastronomie. Meinungen, Geschichten und Wahnwitz aus der Gastroszene. Für euch, ihr Helden am Herd, Foodies, Hotelmaniacs oder Genussmenschen. Ralf Boos und Paddy Zipper im Talk mit den Trendsettern, Küchengöttern und Genießern der Republik. Direkt krass und Ehrenwort mit einer Menge Spaß für euch und für uns. Ganz zauberhaft, dass du dir Zeit nimmst. Nett, der kleine Bruder von Scheiße.
Aber weißt du, was auch Scheiße ist?
Nee, was nett
Scheiße ist. Scheiße ist, wenn wir schon bei diesem Duktus bleiben, wenn man dann auch.
Das stimmt, ja.
Das ist echt scheiße. Aber wir beide sind keine Arschlöcher.
Nee, und wir haben jemanden da. Und weißt du, was der ist? Der ist auf Kohle geboren.
Ja, und er hat gesagt, er hat keine Zeit für Arschlöcher.
Ja, wir auch nicht. Ja,
aber er hat das manifestiert. Er ist nämlich ein Autor, er schreibt Bücher.
Ja, nicht nur das, er ist auch wirklich nett. Und zwar nett in dem Sinne, nicht wie... man scheißt sich mal irgendwo ein. Eigentlich wären wir schon weggepiepst wieder bei iTunes.
Eigentlich müssen wir wieder einen Haken ab 16 machen.
Nein, er ist wirklich nett. Und nett ist für mich jetzt nicht irgendwie was Negatives. Nett, wenn jemand von Natur aus nett ist, ist das für mich eine Charaktereigenschaft, die kann man nicht kaufen. Die muss man erleben, erleiden, erarbeiten. Und deswegen der Großartige, der... Für mich persönlich.
Die Personifizierung von nett.
Nein, von liebenswert, von reizend, von Horst Lichter ist da.
Ja? Genau, man glaubt es kaum, Horst Lichter ist hier in unserem Stall. Das ist echt geil.
Dankeschön. Ich habe jetzt schon extrem genossen, wie ihr beide angefangen habt. Das ist ja eine Sensation. Also das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Ja, weil ich wusste, das ist der erste Podcast, den ich mitmache in meinem
Echt?
Leben. Ja, das ist der erste.
Okay, das müssen wir uns aufschreiben. Das ist eine Weltpremiere.
Eine Weltpremiere, ja.
Im Hause Gastro Survival Passionist.
Ja, weil ich habe viele Anfragen logischerweise immer mal bekommen. Und da habe ich immer gesagt, du, das ist alles gut und nett und das ist alles schön. Ja, aber irgendwie sehe ich mich da nicht. Und ich mache viele, viele Dinge, nur vom Herzen und vom Bauch aus. Und als der Ralf mich fragte, den ich halt sehr mag, das kann ich jetzt mal so sagen, und das ist auch kein Geschleime, weil Ralf habe ich schon bewundert, der wusste ja, glaube ich, gar nicht, dass ich existiere. Was der Kerl so gemacht hat rund um Essen und Trinken und wie er das alles so aufgebaut hat, habe ich immer sehr, sehr bewundert als kleiner Koch aus einem Kuhkaff. Und habe mir gedacht, mein Gott im Himmel, was ein Mensch, ja, was hat er schon alles gerissen. Ja, und als wir uns dann ernsthaft mal kennengelernt haben, haben wir gesagt, so, guck mal da, keine Zeit für Arschlöcher, ist ein schönes Thema, für ihn habe ich Zeit.
Ja, und somit ist das schon mal schön. Auch noch hier.
Ja, genau. So. Wir beide haben uns jetzt ganz kurz kennengelernt und ich muss sagen, da schlägt mir eine große Sympathie entgegen, also das finde ich ganz, ganz toll.
Dito.
Wir haben eben schon ein bisschen getöttert.
Ja.
Und auch schon ein bisschen lecker gegessen. Und also wenn ein Podcast immer so ist, dann könnte er zu einer großen Leidenschaft werden.
Absolut. Das Witzige ist ja, ich habe ja offiziell bei dir angefragt und da kam dann die Mitteilung, nee, der Horst hat keine Zeit.
Aber da wusste derjenige, der geantwortet, nicht, wer gefragt hat. Und
alles gut. Nein, ich finde das auch in Ordnung. Also ehrlich gesagt, ich finde es auch wirklich in Ordnung, weil ich glaube, dass dieser Podcast auch davon lebt, eben, dass da Menschen zusammenkommen, die sich was zu erzählen haben. Weil wir haben ja kein Drehbuch. Oder das ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt da bist, um irgendwas zu promoten oder wir irgendwas promoten. Ja, es rutscht uns manchmal raus, dass packyourfood.de unser Sponsor ist. aber eigentlich hält es sich im Rahmen. Und deswegen, ich kann das absolut nachvollziehen. Man muss auch nicht alles tun. Und ich habe diese Woche habe ich so ein bisschen eine Träne im Auge gehabt. Ich habe nämlich dein Hörbuch gehört. Ja, keine Zeit für Arschlöcher. Ja,
ich auch. Ich habe es schon vor zwei Jahren gehört, als es wirklich war. Also, ich kann das gut nachvollziehen.
Ja, und ich war so angetan davon, weil was ich ja liebe und schätze, sind Selfmade-Menschen. Ja, die einen Arsch hochkriegen, die hinfallen, sich aufrappeln, Krönchen wieder gerade rücken und weitermachen. Und auch jemand, der eben mit Leidenschaft dabei ist. Und das ist eben jetzt der Grund, warum das für mich hier so ein bisschen Weihnachten 2.0 ist, weil Horst da ist und wir die Zeit haben, ein bisschen zu plaudern.
Ja, früher, als wir als wir noch richtig gut waren. Da haben wir zum Podcast auch immer was getrunken. Ja, genau. Ich bin jetzt bei so einem Getränkerennen heute raus. Heute muss der Buddy mal für die Getränke sorgen. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, weil Buddy sagt, das wäre einer seiner Lieblingsweine. Ich
absolut.
Ihn gar nicht. Also ich,
es tut mir
wie
leid.
Heißt, das, wie heißt der
Winzer? Das ist der Quarz von der Cantina Terlan. Ja? Terlan, Südtirol, du hast noch was anderes? Oder soll ich dir ein neues Glas holen?
Ich habe noch ein was anderes hier drin, weil es sehr lecker war.
Und der Quarz, jetzt hier Jahrgang 2018, Sauvignon Blanc, ist ein ganz faszinierender Sauvignon Blanc, weil er ist fruchtig, aber du merkst diese Mineralität und zum Schluss wird er ein kleines bisschen salzig. Mhm. Und der ist sündhaft teuer mittlerweile, also er ist fast so teuer wie eine gute Flasche Champagner.
Ach, hör auf.
Aber ich drehe komplett am Rad bei diesem Wein. Insbesondere wenn ich einen 2016er Jahrgang habe, das war der beste bisher. Und der kann auch noch liegen. Und für einen Sauvignon Blanc, faszinierend. Ja? Und diese, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Würzigkeit.
Also
diese,
ich mag auch eigentlich lieber die Sauvignon Blancs, die wie an der Loire oder so, die etwas mineralisch ausgebaut sind, wo die gelben und grünen Früchte nicht einem direkt ins Gesicht springen, sondern wo man die auch noch erschmecken muss. Und das ist schon gut gemacht, das Zeug, also muss ich wirklich sagen. Also ich habe jetzt... Normalerweise bestelle ich keinen Sauvignon Blanc, wenn es nicht gerade 35 Grad im Schatten draußen ist und ich einen Eiswürfel reintun kann. Und so.
Also eher als Erfrischungsgetränk.
Ja, als Erfrischungsgetränk. Nicht unbedingt mein Speisenbegleiter, obwohl es gibt asiatische Speisen, die kombinieren ziemlich gut mit Sauvignon Blanc. Aber ich bin jetzt wirklich überrascht, weil, okay, ich wusste nicht, dass es Südtirol ist. Ich habe gedacht, es wäre ein deutscher Winzer. Und
schön.
Ich mag die österreichischen Sauvignon Blancs sowieso unheimlich gerne. Ja. Südtirol ist Italien, ich weiß.
Ich sag mal, aber, Prost, ne?
Ja.
Auf
wir trinken nochmal Quarz. Ja. Gehört das auch Q-A-R-T-Z? Ja. So Q-U-A-R-T-Z geschrieben. Muss ich mich mal nähern dem Wein?
Ich finde den so schön.
Also du hast ihn sehr schön beschrieben.
Ja.
Ich finde es immer faszinierend, wenn jemand vorher einen Wein beschreibt. Ich habe mich natürlich auch früher darüber mal wahnsinnig lustig gemacht. Das lag aber daran, da hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. Und dann ist er natürlich auch gemeine Volk, ohne halt falsch verstehen zu wollen, sehr interessant, wenn jemand über Weine philosophiert. Bei mir fing es an, dass ich einen Wein verstanden habe oder einen Sommelier oder jemand, der von einem Wein wirklich schwärmt, als ich das erste Mal einen wirklich guten getrunken habe.
Ja, exakt.
Weil es gibt ja, das ist ja das Faszinierende. Wenn du den trinkst nur wegen dem Alkohol und einen in die Birne haben möchtest, dann wirst du nie verstehen, was jemand so beschreibt in einem Wein. Aber wenn du den ersten getrunken hast, der wie Samt und Seide wirklich durch die Kehle geht, wo du auf einmal diese ganzen Geschmäcker, die ganze alles rauskriegst, dann hast du das erste Mal so eine Türe geöffnet, die allerdings gefährlich ist, weil dann magst du nämlich die billige Scheiße nicht mehr.
Ja,
das ist ein Wort, was mich jeden Tag begleitet. Also jeden Tag in meinem Leben hat mit Wein gar nicht so richtig viel zu tun, sondern dass du gerade bei diesen vergleichbaren Sachen, also ich sag mal, ein Erbseneintopf gehört sicherlich mit Abstand zu meinen Lieblingsgerichten.
Kann ich nachvollziehen.
Vielleicht ist es sogar mein Leibgericht, aber... Ich könnte jetzt nicht unbedingt sagen, ich esse jeden Erbseneintopf gerne, sondern ich muss mich selber schon so anstrengen und beziehungsweise meine Gattin ist bei uns für die Eintöpfe zuständig, dass das wirklich auch so wird, wie ich mir das denke. Und dann kommt ja nicht irgendwie Erbsen ins Wasser gekocht und dann Gemüse oder so, sondern du fängst ja ganz anders an bei so einem richtig guten Erbseneintopf und die Ingredienzien müssen stimmen, die Kochzeit muss stimmen.
Aber da ist die Frage, getrocknete Erbsen und einweichen? Oder frische Erbsen? Das ist die große Frage.
Ja, frische Erbsen.
Ja, ich glaube, da gibt es dann aber auch Leute, die jede Seite mit dem Schwert verteidigen werden.
Also man muss eben einfach gucken, dass man eventuell versucht, frische Erbsen gefroren zu kriegen wegen des Aromas.
Ja.
Das Aroma ist bei gefrorenen Erbsen 10-mal höher als bei frischen Erbsen, wenn die nicht gerade aus dem Garten kommen, sondern wenn man die... Es gibt manchmal im Supermarkt eine Kiste Stiege mit Erbsen, dann kauft man die und dann kocht man die und dann ist man eigentlich enttäuscht. Weil man von Dosenerbsen oder Tiefkühlerbsen viel mehr Erbsengeschmack hat was mit dem Alter der Schoten zu tun.
Finde ich jetzt übrigens gerade sehr, sehr schön, dass du das ansprichst, weil ich war immer ein Verteidiger dafür, dass viele tiefgefrorene Sachen tatsächlich vom Gehalt der Vitamine, vom Geschmack, von Aroma her tatsächlich besser sind wie die ganz frischen Sachen. Mit einem Unterschied, du pflückst es in deinem Garten jetzt aktuell wirklich frisch und weißt, wie es großgezogen wurde und dann in den Pott rein. Hm? Das ist wieder was anderes.
Genau.
Aber alles, was du auf dem schönen Gemüsemarkt holst, ist ja auch nicht gerade erst gepflückt worden.
Und zum Teil wirklich überlagert, ja.
Mhm. Ja, so, und das finde ich faszinierend, genau wie Frischfisch. Ja, mhm. Also ich bin auch jemand, der sagt, also hier Meerbusch liegt nicht direkt am Hafen. Also wir haben hier nicht unbedingt ein großes Fischfanggebiet. Und da fährt auch morgens keiner raus. Also deswegen bin ich da auch jemand, der sagt, du, wenn du einen hervorragenden, auf dem Meer frisch gefrorenen Fisch kriegst, ist er wahrscheinlich frischer wie der frische Fisch in der Auslage, ne?
Und ich hab für einen großen Hamburger Gastronomen mal versucht, frischen Fisch aufzutrauben, weil er sagt, also ich habe eine mittelständische Gastronomie, ich mache viel Umsatz, aber ich habe keine Sterneküche und ich bin in Hamburg, das ist 200 Kilometer von allen möglichen Küsten entfernt, oder gar weniger, wenn es Kiel oder sowas ist. Ja. Aber ich kriege hier in Hamburg keinen frischen Fisch. Wo kaufen meine Kollegen frischen Fisch? Kannst du dich mal rumhören? Und da habe ich erst gemerkt, was für eine Katastrophe frischer Fisch in Deutschland ist.
Ja.
Und du musst wirklich, wenn du in Norddeutschland, in Süddeutschland ist es wieder was anderes, frischen Meerfisch haben willst, also keine Forelle oder so, sondern Meerfisch, Seefisch haben willst, musst du den in Norddänemark bestellen sich nach Süddänemark, also an die deutsche Grenze, liefern lassen, weil die haben da einmal in der Woche oder zweimal die Woche so eine Ausgabe. Ansonsten kommst du in Norddeutschland nicht an respektable Mengen. Du kannst vielleicht, weiß ich, im Hafen von Warnemünde eine Scholle kaufen oder irgend so weiter, aber da kriegst du kein Restaurant für. Und dann habe ich gesagt, kann doch nicht sein, dass das so ist. Und dann habe ich das mal weiter gegoogelt und habe mal so die Erfahrungsberichte von Leuten, die auf der Suche nach frischem Fisch waren, dass selbst in den Hafenrestaurants, also die jetzt wirklich auf die Kutter drauf gucken, die kriegen keinen frischen Fisch.
Ja, das ist
die Wege sind so, und die Kutter, die da draußen liegen, die machen auch nicht mehr so, dass sie sagen, okay, was ist hier, der Trawler voll mit 1000 Kilo Fisch, so, ja, so zwei Körbchen, und die verkaufen die lieber an Lieschen Müller für 18,50 anstatt einem Gastronomen für 9,50 €.
Und so haben wir da den Kroatien erlebt. In Kroatien, klar, meine Frau kommt aus Kroatien, und wir haben da auf einer wunderschönen Insel Park, hatten wir mal ein kleines Häuschen, wenn du da frischen Fisch haben wolltest, da bist du halt tatsächlich sehr, sehr früh aufgestanden, weil da sind sehr viele Einheimische, die wirklich zum Fischen nachts rausfahren. Und wenn die morgens ankamen, da bekamst du aus dem Meer tatsächlich frischen Fisch. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Lokale ringsrum frischen Fisch haben, weil die hatten verdammt große Eistruhen. Ja, und die haben die nicht da stehen für Speiseeis. Nee,
ganz sicher. Aber in übrigens, Kroatien da ganz, kann ich, apropos Kroatien, kann ich noch ein Glas Quarz haben?
Ja. aber in Kroatien habe ich die beste Languste meines Lebens bisher gegessen. Da war ich komplett gebeamt, dass die da lebende Langusten
waren.
Unten praktisch in der Hafenmole, da oben drauf, saßen die Gäste, da waren ein paar Bretter. Und da unten drunter hatten die so ein Wasserbassin mit, wirklich Langusten.
Genau, die haben die aus Südafrika gekauft und haben die dann in Kroatien.
weiß ich gar nicht. Also die waren schon sensationell. Auch Schwertfisch, auch sensationell. Ja. Ein kleiner Schwertfisch war das. Und meine Liebste und ich, wir träumen da heute noch von. Auch Pistolenkrebse, Bärenkrebse, all solche Sachen, wo du nicht glaubst, dass das überhaupt in der Adria gibt.
Also wenn ich da tatsächlich lieber als Fisch esse, ist wirklich Lamm. Also wenn du da Lamm, weil wenn du siehst, wie die Tiere da leben, das ist schon beachtlich. Und dieses ganze Meersalz auf den ganzen Kräutern, das ist schon, also die schmecken ganz anders. Die brauchst ja fast gar nicht mehr würzen. Wenn du die schön schmorst, mein lieber Gesangsverein.
Also, wir sind völlig gegen Massentierhaltung immer gewesen. Also meine Familie, meine Firma, alle sind gegen Massentierhaltung.
Der Buddy auch.
Aber
da darf ich mich anschließen.
Ich sag mal, der natürlichste Weg, wenn man den natürlichsten Weg verfolgt, dann wird so ein Tier geboren, lebt eine Weile lang und dann wird es von einem anderen Tier gefressen. Das ist natürlich. Da brauchen wir uns auch nicht zu schämen, wenn wir das andere Tier sind.
Ja.
Was ich ganz beschissen finde, ist eben, wenn man so ein Schwein oder so eine Kuh für mehrere Monate oder gar Jahre einpfercht und es nur des Preises wegen gequält wird. Und das finde ich wirklich verheerend. Aber wenn man so in dieser ganz natürlichen Geschichte, man lässt die Kühe, die Schweine draußen und wenn es regnet, können sie reinkommen, aber sie müssen nicht immer drinnen bleiben, oder?
Das ist ja das Interessante, ein Schwein ist ja im Prinzip ein extrem sauberes Tier. Also ein Schwein in normaler Tierhaltung würde nie in seiner Scheiße schlafen. Mhm. Ja, die haben Ecken, wo sie das machen und ansonsten sind die recht sauber. Das, was wir da verstehen, ist ein ganz anderes. Das ist ein leidenschaftliches Thema von mir, über das ich schon viel, viel diskutiert habe mit Menschen, die dann auch immer ankommen und sagen, ja, Lichter, du hast es ja gut, du kannst so das teure Fleisch bezahlen. Mhm. Das ist so eine grundsätzliche Diskussion, die mich an den Rand der Verzweiflung bringt, wo ich manchmal denke, Leute, warum hört ihr nicht einfach zu? Ja, also ich stamme ja noch, wir sind in etwa eine Generation. Bei uns zu Hause gab es einmal die Woche Fleisch. So, und ich weiß noch, bei uns war es üblich, einmal im Jahr hatten meine Eltern ausreichend Geld für ein halbes Schwein zu kaufen. Und das wurde komplett verwertet, komplett verwertet. Gibt es ja heute gar nicht mehr. Und ich finde aber auch diese Scheinheiligkeit vieler Menschen sehr verwerflich, dass sie auf die Straße gehen, demonstrieren, böse werden, wenn wieder irgendwo aufgedeckt wurde, wo Tiere in Massentierhaltung gequält wurden. Aber auf der anderen Seite trotzdem für 1,99 beim Discounter das Filet kaufen wollen. Ja, wenn sie motzen, dann auf einmal ein Suppenhuhn 28 Euro kosten kann. Man kriegt sie auch für 3,99. Der Verbraucher hat es ja mit in der Hand, was passiert oder nicht.
Deswegen sage ich in Kindern, fast jeder Sendung hier, man soll diese Scheiße einfach nicht kaufen.
Nein, du
in
musst
dem Moment gibt
es
das auch nicht mehr. Erst wenn du es kaufst, muss irgendeiner hingehen und es tun. Wenn du es nicht kaufst, wird es nicht produziert. Definitiv.
Eben. So, und natürlich ist das etwas teurer, aber ich würde mir dann manchmal wünschen, dann nimm die Leute mit, die das kaufen und scheinheilig drüber schreien und zeig ihnen mal so eine Massentierhaltung. Geh mal mit denen durch, geh mal mit denen bis zum Schlachthof und zeig ihnen, was passiert. Mal gucken, ob sie es danach noch möchten. Jetzt kommt aber wieder, ja, da habe ich aber kein Geld für. Blödsinn. Wenn mein Schatz Nada einen Suppenhuhn kauft und das kostet halt 28 Euro, so ein Riesenvieh. Ganz ehrlich, davon haben wir eine Woche Essen mit zwei Personen. Eine Woche. Du hast eine Hühnersuppe, wo du dich niederkniest und sagst, wow, du hast Frikassee davon, du kannst Hähnchenschenkelchen backen, du kannst die Brüstchen nochmal separat als Schnitzelchen machen. Du hast so viele Möglichkeiten, was du aus diesem einen großen Huhn machst, eine Woche essen. Und wenn du Gefriertruhe hast, hast du auch noch länger was davon. Genauso bei einem schönen Stück Fleisch oder einem schönen Stück Braten. Es läuft mit Wasser wieder im Mund zusammen. Wenn man das vernünftig kauft, ist ja auch das Geschmackserlebnis ein ganz anderes.
Aber Horst, da gehört ja eine Sache dazu und die ist auch, glaube ich, ganz wichtig, nämlich wissen, wie tue ich's.
Ja.
So, und ich kenne schon einige, die schmeißen dann so einen Suppenhuhn da in den Schnellkochtopf und da wird eine Suppe draus gemacht, dann wird das Schöne vom Fleisch abgepickt und der Rest weg, weil man so mit den Knochen rummachen will. Und ist ja eh nichts dran, ist ja ein 2,99 oder 3,99 Hühnchen. Ich sage mal liebevoll so ein KZ-Hühnchen. Und das finde ich dann schon manchmal ein bisschen schräg. Und auch bei mir war es ja so, ich musste ja erstmal lernen, wie gehe ich damit um. Also man lernt es ja nicht in der Schule. Ich hatte zwar Koch-AG, aber da haben wir gelernt, wie man den Bauernwein aus dem Schrank wegsäuft. Aber das war es auch. Ne?
Und, darf ich mal fragen, wie alt du bist?
Ich bin 53.
Hast du noch Koch-AG?
Ja, ich bin da immerhin, weil da mehr Mädels waren.
Ja, wir hatten auch Kochen in der Schule, ja.
Und ich, ansonsten war Handwerk und Handarbeit und meine Makramee-Eulen waren so berüchtigt, also die wollte wirklich keiner. Kennst du Makramee?
War das nicht schlimm?
Ja. Kann man nicht mit diesem armen Sisal, mit diesem armen Tier was anderes machen, außer Makramee-Eulen. Ja. Aber weißt du, das ist ja das Problem. Wenn du als Koch sagst, ja, da kannst du eine Woche was von machen. Ja, aber Lieschen Müller oder Otto Normalverbraucher weiß ja erstmal gar nicht, wie es geht. Und da gibt es ja 1000 Kochsendungen.
Ja,
aber hast du schon mal einen Hänsler ein komplettes Hühnchen auseinandernehmen sehen? Nee, der hat die Brustchen oder dies oder das. Warum? Weil man gar nicht die Zeit für die Vorbereitung hat. Auch Dirk oder andere, die schon hier waren, die arbeiten immer mit vorbereiteten Sachen, weil sie eben nie so ein komplettes Hühnchen auseinandernehmen. Und diese Basics werden ja nicht vermittelt.
Ja, aber weißt du, das stimmt schon, was du sagst. Aber ich nehme jetzt tatsächlich wieder ein Beispiel aus meinem direkten Umfeld. Als ich mit meinem Schatz zusammenkam, war für sie Essen, kein Witz, Essen und Trinken, nur ein notwendiges Übel zum Überleben. Ist kein Witz. Sie hat von Essen nichts gehalten, Getränke, das war egal. Also ernsthaft. Kochen war ihr ein absolutes Gräuel. So, jetzt war sie natürlich bei mir im Lokal und hat gesehen, was da passiert und was ich mache und. Und irgendwann, ich kann dir gar nicht sagen, wann der Zeitpunkt war, fing Nada an, mehr und mehr zu kochen. Die hat es natürlich nicht gelernt wie ich und wir haben auch häufig dann mal sehr kontroverse Gespräche, wie ich ein Risotto mache und wie sie es macht. Wobei ich immer sagen muss, ihr Risotto schmeckt zum Schluss hervorragend, gar keine Frage. Ich würde es nur komplett anders machen.
Ja.
Aber sie ist hingegangen und das ist heute ja jedem möglich. Wenn du nur einen Funken Interesse hast, die googeln heute alles, die hängen stundenlang irgendwo, um die billigsten Kleidchen zu kriegen und zu machen und zu tun. Du kannst auch mal googeln, wie was geht. Na, da hat sich Backen selber beigebracht.
Wollte ich gerade sagen, kann ich mich doch erinnern, dass in Rommerskirchen, als du schon das Restaurant zugemacht hast, da war doch nachmittags noch offen und deine Frau hat doch Kuchen gebacken, ne?
Ja, und wie wild. Und die hat da nie gelernt. Du, die hat zum Schluss, Samstag, Sonntag, waren über 500 Gäste für Kuchen da. Die hat die alleine gebacken in einem normalen, kleinen Elektrobackofen. Die hat sich die Rezepte rausgesucht, die hat ausprobiert, die hat gemacht, die hat Freude dran bekommen. Und auch heute ist sie immer wieder da und hat auf einmal ihr iPad da liegen. Ich sage, was machst du denn jetzt? Ja, ich will das Rezept ausprobieren. Ich sage, frag doch. Nee, das finde ich, das liest sich gut. Und dann probiert sie es halt einfach aus. Du kannst doch alles machen. Weißt du, die verbringen Stunden für irgendwelche schwachmatischen Spiele, wo Bonbons rauf und runter fallen. In der Zeit könntest du auch mal was nachgucken, was vielleicht geistig dich weiterbringt oder für Leben sinnvoll ist. Also genau, vielleicht bin ich ja auch zu heftig.
Investitionen in die eigene Person. Ja. Glaube ich, es steht bei diesen ganzen, welche Investitionen sind am erfolgreichsten oder am lohnenswertesten, sind die Investitionen in das eigene Wissen oder in die eigene Ausbildung, in die eigene Person, sind die, die sich am meisten auszuzahlen hinterher, wenn man das einfach mal in Kohle umrechnet.
Ja,
ne?
Ja, aber da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten, sowas zu erreichen. Ich bin jemand, der sehr offen sagt, ich habe ein großes Bildungsdefizit. Ja, ich habe halt ganz normale Hauptschule, nur habe da meine Lehre gemacht und habe dann den Rest meines Lebens malocht wie ein Doofen. Ich beneide die Menschen, die tolle Schulen besuchen durften oder besucht haben, die den Biss hatten oder die geschoben wurden. Meine Eltern hätten mir das auch versucht zu ermöglichen. Ich wollte da nicht, ich wollte Geld verdienen, ich wollte Moped fahren, ich wollte Auto fahren, ich wollte ja das normale Leben leben. Aber meine Schule waren Menschen. Ich habe mich immer schon an ältere Menschen rangehängt. Und meine Lehre war praktisch dieses Praktische, erzählen, hören. Ich habe aber auch immer nur denen geglaubt, die mir das vorgelebt haben. Mhm. Also wenn jemand frisch von der Uni kam und war hochstudiert und hat einen Abschluss mit 0,7 gemacht, weil das höchste der Welt ist, ist das ein hochintelligenter Mensch. Aber rein theoretisch nur. Der kann absolut lebensunfähig sein. Dann ist mir jemand lieber, der seinen Volksschulabschluss gemacht hat in den 60er Jahren und heute ein großer Unternehmer ist. Von dem kann ich mal lernen, weil der weiß, was passiert.
Redest du jetzt gerade von mir?
Ja.
Nein, aber ist ja tatsächlich, so. Wir beide, ja. Du bist, glaube ich, 62, ich bin 61 geworden. Ich bin auch mit 14 in die Lehre gekommen.
Ja, so war es früher.
Weil ich auch keine Lust mehr hatte auf Schule, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin danach, nach meiner Ausbildung und nach meinen kleinen Wanderjahren, die ich so hatte, nie nach meinem Schulabschluss gefragt worden. Niemals.
Nee, ich auch nicht.
Ich bin als Person entweder akzeptiert oder unerwünscht gewesen, ganz je nachdem, wo ich aufgetreten bin. Aber dass einer gesagt hat, darf ich mal bitte Ihr Schulzeugnis sehen, ist mir nie passiert.
Nee.
Und deswegen, ich sage jetzt mal, eine Ausbildung als Koch zum Beispiel, als Schreiner, als Metzger, als Bäcker, als Fliesenleger oder sowas, ist für meine Wertschätzung gleichwertig mit einem Abitur. Wenn einer sagt, ich habe einen Beruf gelernt, mit dem Unterschied, man braucht nicht unbedingt Abiturienten, aber man braucht Bäcker, man braucht Metzger. Man
ja, das spricht dir sowas richtig Schmerzhaftes an. Ich bin ja zwangsweise aus allen Schulen der Stadt Mönchengladbach inklusive VHS ausgeschult worden. Ja,
ach, also,
ja, richtig, aber so richtig.
Ui.
Übrigens, um dann 8 Jahre später Prüfer zu werden für Lehrer auf Berufsschulen.
Nein.
Nebenberuflich oder nebenamtlich, weil ich Multimedia konnte. Aber Fakt ist, ich habe ja auch nichts gelernt und ich hätte diesen Zettel gebraucht, weil ich wäre gern Prof geworden, aber konnte nicht Prof werden, weil ich kein Abi habe.
Weil du nicht lesen und schreiben konntest.
Und das mit dem Lesen hat funktioniert, wenn Bilder drin sind.
Ja.
Aber das ist in der Tat so. Und deswegen, ich habe es ja eingangs schon gesagt, deswegen finde ich das ja cool, wie du dich da entwickelt hast. Du hast ja die Uni-Tech gemacht, bist aber tagsüber auch noch schaffen gegangen, richtig ackern. Dann die Uni-Tech, dann hast du dich da weiterentwickelt, dann kam das Fernsehen. Das Witzige ist, in der Zeit, die Jungs, die für den WDR damals die Takes gemacht haben, die machen jetzt auch Bares für Rares, ne? Ja, weil mit denen habe ich nicht 2000 auf der Drupa mal zusammengearbeitet, da hatten wir darüber geredet. Und habe ich wieder Bares für Rares gesagt? Das stimmt, ne?
Bares für Rares.
Ich sage immer Rares für Bares. Ja,
das ist also egal.
Ja, macht nichts. Aber du hast im Prinzip auch in der ganzen Zeit, wo du als Koch unterwegs warst, weil im Moment bist du ja eher Entertainer, oder? Kann man das so sagen?
So ich fürs bin mehr Fernsehen, als ich, ne? Tatsächlich.
Ja. Aber das hast du ja alles drauf geschafft. Und auch diese Kunst eben, wenn Menschen auf dich zutreten, du hast, ich weiß nicht, wie lange du Zeit für so einen Take hast, aber das lass mal 10 Minuten sein oder 15 Minuten, wenn da jemand kommt und was anbietet, du musst den ja sofort erkennen. Und das ist emotionale Intelligenz und die kannst du nur trainieren. Und das finde ich wichtig. Und emotionale Intelligenz, da brauchst du kein Abi für und nichts, sondern du brauchst Lebenserfahrung. Du musst einfach was mitnehmen und was annehmen können. Deswegen finde ich das gut, wie du das gerade gesagt hast. Ich habe mir die Älteren angeguckt und wenn die mir was vorgelebt haben und das auch selber gemacht haben, dann konnte ich es glauben. Und ich glaube, das ist schon den ganzen Podcast wert, wieder diese Einsicht.
Ja, weil es tatsächlich so, weißt du, es gibt ja Köche, da gehst du hin in die Küche rein und du bekommst nachher ein Essen, wo du wirklich niederkniest und sagst, mein Gott, von dem möchte ich wissen, wie er es gemacht hat. Mir nützt nichts, wenn ich das edelste und teuerste Kochbuch der Welt kaufe, was wunderschön bebildert ist. So was kaufe ich auch, dankeschön. Stell mir das hin, guck durch, gar keine Frage. Aber wenn wir dreimal ehrlich sind, aus all den Kochbüchern, die mal gemacht wurden, wie viel wird da draus gekocht?
Wie viele werden überhaupt gelesen?
Also ja, davon ganz abgesehen.
Die kurieren ein Regal.
Ja.
Aber ich muss trotzdem, gerade beim Kochberuf, zumindest mal eine kritische Frage stellen.
Ja.
Wo ich angefangen habe, mit Delikatessen zu handeln und meine Kunden besucht habe, habe ich irgendwann mal das Buch Das Parfum gelesen.
Ja.
Und in dem Parfum wird eine Situation beschrieben, die ich dann gerne adoptiert habe, dass dieser Junge, der so gut Parfums machen konnte, der hat das nicht zweidimensional gesehen, sondern der hat das dreidimensional gesehen. Der hat also die Sachen in seinem Kopf miteinander verknüpfen können und konnte dann daraus eben diese wunderbaren Gerüche schaffen. Und als ich angefangen habe, durch die, sag ich mal, Sterne-Gastronomie zu ziehen, um mich auch selber bekannt zu machen und die Leute zu kontaktieren, habe ich natürlich viel da gegessen. Und da waren ganz, ganz viele Köche, die waren super fleißig. Die haben also mal Lucht wie die Tiere. Die sind 7 Uhr morgens standen die schon am Markt und um 10 Uhr abends, 11 Uhr abends waren die immer noch ihre Crème Brûlée am Flambieren. Aber das war alles auch lecker. Und dann kommst du irgendwo rein und du ziehst den Finger durch die Soße. Boah, ist das geil. Ja. Und dann denke ich immer, der Typ, der so fleißig ist, der wird das nie so geil hinkriegen wie der Typ, der so viel Talent hat. Und ich habe mir das dann damals so erklärt, das ist wahrscheinlich ähnlich wie das Parfum, der probiert das und sagt, da könnte noch ein bisschen Nelkenpfeffer rein oder irgend sowas. Ne? Ja. Weil der Ding, 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 das miteinander Ding. Und hier unser Antoniewicz, der ist so einer, der macht Flavor Pairing. Also aber 30 Jahre später, also ich habe das vor 25 oder 30 Jahren, habe ich dann für mich entschieden, es gibt fleißige, gute Köche und es gibt talentierte, gute Köche. Und die einen schaffen nie, was die anderen können. Die talentiert und fleißig sind sie meistens nicht.
Ja, es kommt, glaube ich, aber auch gerade beim Beruf Koch auf auf noch ganz anderes an. Wenn ich jetzt überlege, wie war meine Holdithek, was habe ich da gemacht, wie habe ich da gekocht, mit allem drum und dran. Es gibt, glaube ich, so generell erstmal drei Kategorien, warum du Koch wirst oder was du nachher damit möchtest. Der eine möchte ein hochdekorierter Sternekoch, viel Ansehen haben und fühlt sich eher wie ein wahrer Künstler. Es gibt da wirklich auch wahre Künstler. Die kreieren, die machen, die tun, die leben das, die schlafen damit ein, haben ein Zettelchen im Bett liegen, falls sie nachts wach werden, haben eine Idee, müssen sie die notieren. Dann gibt es die damit mit der Gastronomie hauptsächlich nur Geld verdienen wollen. Die sagen, komm her, das Ding, das muss schmecken, das muss in Ordnung sein, die Portionsgröße muss stimmen, das muss kaufmännisch hervorragend durchgerechnet sein, ich muss Kohle verdienen damit. Machen das auch noch ganz gerne, das war es. Und ich glaube, dann gibt es noch eine Kategorie, und da zähle ich mich zu. Ich weiß nicht, wie viele davon gibt. Für mich war Kochen ja eigentlich immer nur Mittel zum Zweck. Mhm. Weil meine größte Leidenschaft bis heute sind Menschen. Ich liebe Menschen mit ihren ganzen Fehlern. Kann mich auch wahnsinnig aufregen. Mit allem.
Auch hier richtig.
Also. Aber ich liebe Menschen, ja. Wie habe ich immer Menschen bekommen? Menschen sind immer am Tisch. Ich habe das immer so verglichen, es dreht sich im Leben alles um Essen. Deine eigene Taufe wurde schon mit einem Essen und Kaffee und Kuchen besiegelt. Deine Kinderkommunion oder was auch immer, ebenso. Das erste Date, da laden wir ein Mädel zum Essen ein. Auch wenn wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben in dem Moment alles andere im Kopf als Essen. Ja, und du hast nur inständig gehofft, dass die nichts mit Knoblauch und Zwiebel frisst, wegen dem Küssen nachher oder wenn sie anfängt zu blähen.
Und du hattest damals noch den Wunsch, hoffentlich bestellt sie dasselbe wie ich, weil ich bestelle ja für 8,90 Euro.
Genau, wenn er teuer wird, ist auch wieder die Kacke am Dampf. Richtig. So, dann, wenn du die Verlobung haben solltest, wenn du heiratest, wenn deine Kinder wiederkommen. Selbst das Begräbnis ist ein Essen. Somit war für mich klar, das ganze Leben dreht sich irgendwo um dieses Lagerfeuer. Wir sitzen zusammen. Wir treffen uns zum Essen. Und das war früher in meiner Kindheit wirklich noch so, wie es heute selten ist, was sehr schade ist. Das war immer eine wunderschöne Sache. Wir haben beim Essen auch mal erzählt, es wurde gelacht, es wurde geweint, es wurden Problematiken. Es wurde alles rund um diesen Tisch. Es war einfach schön. Und es musste lecker sein. Wenn es nicht lecker war, war was anderes. Und lecker ist nicht der Feind von guter Küche. Ja, man kann auch mal sagen, ja, das ist ganz lecker, ne? Aber das geht doch besser. Das Streben nach besser ist immer noch eine ganz andere Nummer. Aber ich habe mir gesagt, du, warum hat das nachher bei mir so funktioniert? Ja, das war vielleicht ein Gesamtevent. Ja, aber wenn eins der Sachen nicht gestimmt hätte, und zwar das gute Essen, wären die Leute auch nur einmal gekommen zum Gucken, vielleicht zweite, um jemand das zu zeigen, aber dritte Mal nie mehr. So, ja. Was mir so fehlt, ist hier und da dieses Wirkliche, dass du isst und merkst, das ist so mit Herz und so lecker gekocht, dass du da sitzt und sagst, mein Gott, wie hat er das denn gemacht? Und dann gibt es natürlich die Steigerung, weil ich bei dir so bewundere, immer die Suche nach dem noch besseren Produkt, das ja eine Leidenschaft ist, genau wie bei mir ja. mit Oldtimern, mit Büchern, mit Zeitschriften und. Das möchte man automatisch, wenn du dich dafür interessierst. Bloß wenn du jemanden liebst, suchst du nicht, ob dich jemand mehr liebt.
Mhm. Genau. Aber,
weißt du, was ich meine? Ja.
Jetzt weißt du, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder ob das vielleicht auch berufsbedingt ist, ist, was mir so auch ein bisschen fehlt, zumindest in den letzten Jahren, ist, ich habe überhaupt keinen Hunger mehr. Weißt du, dadurch, dass alles so verfügbar ist, das ist ja. Also okay, ist jetzt, weiß ich, 17 Uhr, heute sollten wir ein bisschen früher essen, damit wir ein bisschen länger schlafen oder irgend so eine mathematische Größe.
Ja.
Jetzt gucke ich mal bei dem Kühlschrank ist und esse das. Ich gehe jetzt nicht mehr hin, wie vielleicht in den Jahren, wo noch diese, wo du noch so auf der Jagd warst nach, nach Partner, nach Erfolg, nach Beruf, nach irgendwas. Sondern du gehst hin und sagst, es ist 17 Uhr, jetzt würde ich essen. Und dieses Gefühl, wo, weißt du, wo der Magen so knurrt. Ich meine, du hast es gerade hinter dir. Du hast gerade 35 Kilo abgenommen in einer Woche. da hast du bestimmt ein bisschen Magenknurren.
Nein, das war ein Kilo in 35 Wochen. Du hast es vertan.
Nee, aber weißt du, was ich hier mache? Genau um das auch entgegenzuwirken, aus zweierlei Gründen mache ich das. Normalerweise, also wenn jetzt diese scheiß Corona-Zeit nicht ist, ich fahre zweimal im Jahr in eine Art Kur. Da mache ich eine Basenkur, ja, und da gibt's halt verdammt wenig Essen. Und das ist für mich auch immer sehr, sehr anstrengend. Ich gebe ja zu, ich rauche, ich mag gern mal ein Gläschen Wein trinken. Ich trinke auch schon mal ein Glas Bier, muss allerdings aufpassen. Esse auch gerne und liebe auch Süßigkeiten, leider Gottes. Aber wenn ich da hinkomme, bin ich vom Kopf komplett drauf eingeschaltet. Ich fahre 10 Tage Minimum hin. Erster Tag. Ach gut, da muss man auch mal drüber reden dürfen. Ja, da wird abgeführt, damit der Darm mal leer ist. Weil wenn du das mal gemacht hast, merkst du auf einmal, geht der Hunger weg. Dann hast du nämlich nur noch im Kopf Hunger, aber nicht mehr vom Körper her Hunger. Ganz spannend. Die ersten 3 bis 4 Tage habe ich ernsthaft durchgängig Kopfschmerzen, bin sehr schlecht gelaunt. Warum? Kein Kaffee, kein Salz, kein Zucker, nix. Morgens ein klein bisschen mit einem Tee, mittags irgendwas, was auch nicht unbedingt lecker ist, mit Tee und abends noch weniger mit Tee. So, dann geht's dir richtig scheiße. Am 4. Tag aber mache ich was Verbotenes. Da stehe ich morgens auf und da gehe ich runter ins Dorf nach meinem Tee, gehe in ein wunderschönes Café. Da riecht's, da ist kaputt, da hast du das Gefühl, du riechst das erste Mal wieder Backwaren. Und dann trinke ich mir eine kleine Tasse Kaffee, was ich eigentlich nicht darf. Aber diese Tasse Kaffee ist kein Witz, wenn du die halb weg hast, habe ich ein Gefühl, das ist so schön. In dem Moment könnte ich das ganze Café umarmen. Es ist wunderbar. Und mein größter Erfolg ist, die legen dann immer so ein Duplo oder was daneben, dass ich es nicht esse.
Wollte ich gerade sagen, gehst aber
ich
nicht
esse
hin
es nicht. Nein.
Von dieser Sachertorte mal bitte 2 Stückchen.
Nein, ich ziehe da meine 10 Tage durch. Ja. Aber die ersten 4 Tage, dieses Leiden, da schlafe ich unendlich viel. Also wirklich, da schlafe ich jeden Tag 16 Stunden Minimum. Weil ich auch müde bin, kaputt bin, du bist ausgelaugt, ich bin wirklich fertig. Und der Kopfschmerz dabei.
Hat diese Kur einen Namen?
Es gibt ja so eine Basenkur, oder?
Nein, also ich suche mir meistens entweder die Basen aus oder da gibt es dieses andere mit den Wickeln, wegen dem, was sie da kochen. Und ich habe ein ganz, ganz tolles Haus gefunden, die also wirklich trotz dieser Diät...
Kannst du ruhig Werbung machen, wenn du die magst, denn also wir sind da ja...
Das ist die Rosenalb, das ist in Oberstaufen. Und die sind wirklich ausgesprochen nett und die haben tatsächlich jemanden in der Küche, der sein Handwerk liebt und versteht. Weißt du, ich war auch schon Diätküche essen, wo ich sage, Leute, ich kann mich auch ernsthaft selber verarschen, ich kann mir auch ein Brett gegen den Kopf hauen und sagen, das tut mir gut. Das ist dann schlecht, aber eine echte Gemüsebrühe kochen aus echtem Gemüse ohne Gewürze kann äußerst exzellent vom Geschmack sein und die ist auch gesund und da wirst du nicht dick von. Du kannst aber auch hingehen, nur Selleriewasser servieren oder Blumenkohlwasser dann umtöpfen. Ja? Das gab es in anderen Häusern. Hm. Und wenn ich nach 10 Tagen wiederkomme, habe ich 5 Kilo abgenommen, aber ich rieche, ich schmecke, ich habe Lust und ich halte dieses Gewicht tatsächlich und ich habe mindestens 4-5 Monate ein ganz neues Geschmackserlebnis und auch ernsthaft Hunger. Aber weißt du, wie ich Hunger kriege? Wenn ich mit euch zusammensitze und erzähle, wenn ich mit Freunden zusammensitze. Ich war gestern, habe ich mit einem Freund lange telefoniert, der ist auch Koch und haben wir so erzählt aus unserer Lehrzeit, was wir alles so erleben und erlitten haben und, ja, und wie wir was gemacht haben. Und immer wieder kamen wir auf Essen zu sprechen, was wir gerne essen. Und wenn du dann erzählst, dann magst du auf einmal wieder da sitzen, so am Schlucken bist und denkst, Alter, war das gut, ja. Und dann mache ich mir immer so ein Zettelchen, da schreibe ich auf, weil ich gerne mal wieder essen möchte. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Hunger ist, aber das ist ein wunderschöner Appetit.
Ja, ich glaube, das, was uns vereint, ist wirklich dieses Passionista-Thema. Ja, also wir sind passionierte Genießer. Und das hat jetzt nicht zwingend, das hast du auch schön in deinem Buch geschrieben, das hat nicht zwingend was damit zu tun, dass man jetzt Trüffel in Macaronis füllt oder sowas, sondern das hat was mit Gut zu tun, mit dem Anlass angemessen und mit dem Hier und Jetzt. Und das kann Luxus sein, das kann aber genauso gut ein schönes Ei sein. Und wenn man weiß, was man aus dem Ei alles machen kann, aus dem Ei und Co., ja, dann ist das auch wieder was den Moment wieder ehrt. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, wir hatten eine lange Eierkonferenz übrigens, bevor wir mit dem Ding anhören. Und ich muss das einfach mal loswerden. Es gibt 2 Sachen auf diesem Planeten. Da würde ich, wenn ich auf einer Insel wäre, den Rest meines Lebens mit auskommen. Das eine sind Eier und das andere sind Geflügel. Also Hühner.
Ja.
Na, wenn du ein Huhn und du hast Feuer, also du musst Feuer haben, sonst ist echt doof.
Ja.
Und du hast Eier. Ey, was ich aus diesen beiden Viechern oder diesen beiden Ingredienzien alles machen könnte, ne, wenn du mich mit Hühnern und mit Eiern auf einer Insel lässt.
Ja.
Ich brauche nicht mehr. Ne? Das finde ich beides super.
Eigentlich brauchst du ja nur einen Huhn. Also, weil, oder mehrere.
Ja, mehrere wäre nicht schlecht.
Wenn das so eine Art der Pete Mobile mit den Eiern.
Was würdest du denn mitnehmen auf eine einsame Insel, wenn du 2 Nahrungsmittel mitnehmen dürftest?
Wenn ich 2 Nahrungsmittel mitnehmen dürfte? Ah, jetzt kann man natürlich intelligent sein und sagen, ich würde Samen mitnehmen für verschiedene Dinge anzubauen.
Nein, die sind immer da.
Also, das ist immer da.
Für den Rest deines Lebens diese beiden Produkte.
Ja. Also dem Ei liebe ich auch schon, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin groß geworden, wo das Schwein was ganz Tolles war, was ja heute leider nicht mehr so ist, bis auf das, wenn du es mal wieder bekommst. Aber ich würde mir wirklich so ein dunkles Schweinchen mitnehmen.
Schwäbisch Heilisches.
Ja, ja. Weißt du,
sehr gut.
Da kannst du so unglaublich, weil da kannst du ja jahrelang Gerichte draus zaubern und hättest nicht einmal gleiche gegessen.
Ja.
Das fände ich fantastisch.
Ich habe die Frage mal in Lyon auf einer Messe, da saßen wir zufällig eingeladen von irgendeiner Organisation und alle am Tisch, die am Tisch saßen, waren Köche und die meisten hatten 1 oder mehr Michelin-Sterne.
Ja.
Das ist ja so eine eingeschworene Clique. Und irgendwie bin ich in diese Clique reingerutscht und dann saßen wir da und haben diese Frage gestellt. Und das waren auch alles so, sage ich mal, relativ vernünftige Antworten, bis dann da so ein bayerischer Sternekoch kam und der hat gesagt, ich würde der Kalbskopf nehmen.
Aber mir fällt gerade mal ein, weil ich noch nachschieben möchte zu den Eiern. Ich war in Südtirol auf einem wunderschönen kleinen Bauernhof und das war wirklich traumhaft schön da. Und die vermieteten auch so Gästezimmer für Familienurlauber am Bauernhof und so weiter und so fort. Und mit denen habe ich lange erzählt, weil die hatten oben auch noch so eine Räucherkammer für den eigenen Speck. Gott, was roch da lecker. Also der ganze Stall da, der ist kaputt gegangen. Also die machten wirklich von Viehzucht an alles bis zur Verwertung selber. Und die erzählten mir dann, dass sie die meisten Reklamationen haben von Menschen, die da das erste Mal sind, über die Frühstückseier, über die Eierspeisen.
Weil die nach was schmecken.
Ich sage, warum? Ja, weil die Leute sich beschweren, weil die Eier so komisch schmecken würden. Ich sage, da siehst du mal, dass sie das erste Mal im Leben ein richtiges Ei. Das
absolut.
Ist das nicht traurig? Das ist doch für mich unendlich traurig. Die beschweren sich darüber, ein Ei auf einmal so schmeckt, wie ein Ei schmecken soll.
Aber pass auf, ganz lustig. Ich bin auf der Suche nach einem Produzenten, der die Hühner draußen hält, der die füttert, wo die Hühner Regenwürmer essen und auf dem Mist auf den Scharren. Nach so einem Produzent für Eier habe ich. Das ist natürlich ein Widerspruch in sich, weil wer seine Hühner so hält, der kann mir ja keine Eier verkaufen. Ich brauche ja, weiß ich, 240 Stück am Tag oder irgend sowas. Geht ja gar nicht. Und dann habe ich gesagt, vielleicht geht das doch. Und dann habe ich also einen Bauern gefunden, der bisher so lieblos so auf dem Wochenmarkt ein bisschen was und so.
Ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, ich kaufe alle Eier, die du hast. Machen wir mal einen vernünftigen Preis. Und dann hat er gesagt, 24 Cent das Stück. Nee, sag ich, so viel kosten die ja schon, wenn du die auf dem Wochenmarkt verkaufst. Ja, seid ihr, die ändern sich ja auch nicht. Die bleiben ja so.
Wunderschöne Antwort.
Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, weißt du was, mir ist das jetzt scheißegal. Ich kaufe die einfach für 24 Cent das Stück und verkaufe die für 36 Cent weiter. Wer es haben will, der kriegt es. Wer es nicht haben will, der kriegt es halt nicht.
Lässt es, ja.
Und damit bisher, ich sage, ich glaube, im Discounter kostet ein Ei heute 10 Cent oder irgend sowas. Mhm. Ne? Und im Bauernhof, wie gesagt, 25 oder so Cent. Ja. Und dann bist du mit 36 Cent, bist du natürlich außerhalb jeder Messlatte, weil du bist viel zu teuer und dann kommt ja auch eventuell noch Transport dazu, wenn du dir schicken lässt und so weiter. Kann eigentlich kein vernünftiger Mensch machen. Trotzdem, wir sind mit diesen Eiern immer ausverkauft. Es gibt nie einen Tag, wo wir sagen, okay, oh, wir haben noch 10 Eier oder irgend sowas, sondern wir sind immer ausverkauft. Und wenn du guckst, wo diese fucking Eier hingehen, ne? Ja,
also
das ist 800 Kilometer.
Wieso? Da habe ich ein unglaubliches Glück, weil die wissen, wie sehr ich das liebe. Wir haben bei Bares Ferraris eine Expertin, die Wendela Horz, und deren Eltern, die sind in Süddeutschland oben bei der Stuttgart, singen da unten in der Ecke. Und die haben noch ganz viele Hühner draußen. Das ist wunderschön, wie die leben. Das sind halt ältere Herrschaften. Mhm. Und sie bringt mir jedes Mal, wenn sie am Dreh ist, bringt sie mir 12 Eier mit. Und das ist wirklich ein Fest, wenn du die isst. Ja. Und dann habe ich tatsächlich einen ganz, ganz lieben Mitarbeiter, unser Ausstatter, der Frank. Und der hat auf Drängen seiner Frau, ich glaube, 5 oder 6 Hühner jetzt zu Hause im Vorgarten rumrasen. Okay. Und er hat sich gewehrt gegen diese Hühner. Ja. Mittlerweile weiß er mehr über Hühner wie alle anderen. Und von dem kriege ich ab und an auch mal 4 Stück mitgebracht, wenn sie zu viele haben. Und du schmeckst einfach, sie sind einfach toll.
Also ich bin ja einmal auf dem Land aufgewachsen, zwar nicht ganz so lang, aber da gab es dann auch ganz komische Sachen. Also ein Kumpel, der hatte da auch Hühner, ja, besser gesagt der Vater. Und ich fand das immer ganz, ich war da so 5, 6 Jahre alt, ich fand das halt immer komisch, dass Teile von den Hühnern überhaupt nicht verwendet wurden und bin dann einfach mal mit einer Tüte Hühnerfüße nach Hause gekommen. Das war dann nicht so, nicht so angesagt. Ja. Aber nachher Mönchengladbach, meine Mutter hat dann da ein paar Hühner gehabt und ich habe das immer sehr genossen. Dann eben auch Hühnereier, die waren dann nicht immer gleich groß. Das war immer M, L, irgendwas, sondern das eine war dann halt größer mit dem Doppeldotter, das andere ganz klein.
Ja, fand immer toll mit dem Doppeldotter.
Ja, habe ich noch lange nicht mehr gesehen.
Ja, ja doch, ich hatte letzte super. Woche noch. Also, und auch Bio-Eier.
Man kann die, glaube ich, auch kaufen. Man kann, wenn man irgendwie
drauf
acht, kann man.
Also wenn du Bio-Eier XXL oder XL kriegst, ist meistens Doppeldotter. Ja, also zumindest die Chance ist sehr hoch. Aber ich fand das immer so schön, auch so die unterschiedlichen Hühnerrassen und so weiter. Und auch bei meinem Urgroßvater, der war Schrankenwärter und Gleiswärter, ja, auch bei der Reichsbahn. Ja. Und die haben sich halt selbst versorgt, die hatten nicht viel Geld und dann gab es da Hühner. Ja.
Ja, und wenn du mal so ein grünes Hühnerei hast, oder finde ich auch sensationell.
Ja, genau.
Wobei ich immer noch die braunen am liebsten esse.
Ich auch.
Wisst ihr, was ich aber auch gerne esse? Das habe ich mir das erste Mal wieder erfüllt, hier tatsächlich in Meerbusch. Erste Mal seit vielen, vielen Jahrzehnten. Mein Papa, der kriegte ab und an, ich weiß nicht, 3-mal im Jahr vielleicht oder maximal 4-mal, ein Gänseei von einem Onkel, der hatte Gänse. Und die haben ja keine Gänseeier gezüchtet, sondern die haben ja Gänse gezüchtet, weil die kriegten so teurer Verkauf Weihnachten. Und ich weiß immer, wie Papa zelebriert hat, dieses Gänseei zu essen. Und dann habe ich immer wieder mal versucht, da hieß es, ja, Gänseeier gibt es nicht zu kaufen, ich kann es vergessen.
Okay.
Und hier habe ich dann das erste Mal tatsächlich von einer ganz lieben Dame hier bei der Bank, ich weiß nicht, wie wir auf das Erzählen kamen, und dann kam ich auf Gänseei und dann sagte, ah, ja, alles klar. Und dann kriegte ich von der auf einmal, vor der Haustüre stand ein Päckchen mit 4 Gänseeier. Gott, habe ich mir den Arsch abgefreut. Hm. Und dann habe ich mir ein Gänseei gemacht. Und wenn du eins isst, bist du ja ernsthaft mehr als satt.
Hm.
Also ein Gänseei haut dich schon um.
200, das ist auch super fett. Also,
dann bist du durch. Ne? Dann ist eine komplette Mahlzeit.
Ja.
Aber dazu ein leckeres Sauerteigbrot mit ein bisschen Butter drauf zum Zoppen. Oh, Jesus Maria.
Aber dann wachsweich oder gebraten?
10 Minuten gekocht. Also ins kochende Wasser rein.
Ja.
10 Minuten exakt. Dann hast du in der Mitte noch ein bisschen wachsweich, Aber die brauchen halt 10 Minuten. Ja. Aber die sind, Gott im Himmel. Ich meine, das Eiklar ist so ein bisschen durchsichtiger wie beim normalen Hühnerei.
Ist auch wesentlich fetter angeht.
Ja, aber ich mag es so gerne. Nur nicht jeden Tag.
Hast du schon mal Straußeneier gegessen?
Ja, da war ich aber nicht begeistert von, in Südafrika.
Nee, du auch nicht.
Wir waren in Piemont und das war so eine wie nennt sich das?
Straußenfarm?
Nein. So eine Agrikultur. Wo die immer so aggressiv sind. Ja. Und die hatten Straußen. Und da gab es immer jeden Tag Pasta. Also wir haben immer mit der ganzen Gruppe, egal ob man zusammengehört oder nicht, man saß immer an einem großen Tisch und wurde gegessen, 2-mal am Tag. Und es gab immer Pasta. Und die war super gelb. Mhm. Und schmeckte immer ein bisschen anders. Ich habe immer gedacht, also so meine Favorite ist es nicht, aber die Soßen waren immer top, deswegen war mir das dann wurscht. Und dann so Mitte, nach einer Woche habe ich kapiert, die nehmen die Straußeneier dafür.
Aha, ja.
Und das war jetzt nicht so wirklich meins, aber so insgesamt mit der Pasta und so, mit der Umgebung, das funktionierte schon ganz gut. Und da habe ich mit einem Kollegen gesprochen und der meinte, er hätte auch ein Straußenei, wie er das denn zubereiten sollte. Und dann sage ich, du, das Beste, was du machen kannst, ist damit, verschenk's.
Ja, verschenk's, ja genau, verschenk's.
Lass jemand anderes die Sorgen haben. Aber das war nicht so gut.
Nee.
Und Gänseeier sind mir persönlich ein bisschen zu fett. Mhm. Aber ich glaube, wenn du das von früher kennst, es gibt historische Geschmäcker, nenne ich das.
Ja, genau.
Also ich zum Beispiel, es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn es einen schönen niederrheinischen Speck gibt. Weißt du?
Ja.
Eine Pfanne ausgelassen.
Ja.
Ja. Und dann einfach Pfannkuchenteig drüber. Und
lecker.
Oder war wunderbar. Aber das ist was, das kommt nicht heute überall an. Weil die Geschmäcker haben sich verändert.
Ne? Ich hab immer diese Leute bei mir, bei denen durchgehen, wenn wir Austern essen, ne? Und die 80% der Leute mögen ja keine Austern. Und dann erzähle ich immer, in Frankreich ist es komischerweise umgekehrt. 90% mögen Austern, 10% mögen keine Austern. Könnt ihr euch vorstellen, woran das liegt? Keine Ahnung, aber ich habe auf jeden Fall schon mal Austern gegessen und für mich ist das nichts. Ne? Genau daran liegt es. Wenn du gegessen hast, das war einfach eine scheiß Rotz-Drecks-Auster.
Ja, genau.
Und dann wirst du auch kein Freund davon. Hättest du damals, ganz am Anfang, ne, als du die erste Auster gegessen hast, eine richtig geile Auster gehabt, dann würdest du jetzt zu den 90% gehören, die Austern lieben.
Mhm.
Und ich habe hier so eine geile Auster und dann lasse ich die probieren und dann sagen die auch alle, oh ja doch, das ist aber wirklich, das ist ja ganz was anderes, als ich das in Erinnerung habe. Und das ist auch so ein historischer Geschmack. Man ist ja immer, wenn man jetzt als, ich sage jetzt 18-Jähriger in der Bretagne oder irgendwo an der Küste war und auf so einem Marktstand frisch eine Auster aufgelöffelt hat und alles stimmte, ne, die Sonne, der Wein, das Mädel am Arm, die Auster frisch und dann auch vielleicht auch noch eine geile Auster, dann wird man sein Leben lang dieses Chase-This-Moment-Feeling haben. Dann sagt, ich möchte wieder. Man wird 1000 scheiß Austern essen und immer noch sagen, aber ich weiß ungefähr, wie sie geil schmecken können. Und andersrum ganz genauso. Ne? Am Anfang versaut, kriegst du kaum mehr wieder.
Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich mochte als Kind keine Oliven. Weil Oliven waren immer grün,
mag ich heute
salzig, salzig und hatten was Rotes drin und hingen im Schnaps. So, und,
so Paprika-Stückchen
drin. Genau. Und das waren für mich so Oliven. Und ich musste erst lernen, ich glaube, Zoe auch, also meine Tochter, Oliven zu mögen. Und das war ein Prozess. Genauso mit Käse. Ich mochte früher keinen Käse. Aber das hat sich dann so über die Jahre entwickelt. Aber
ja, man muss den Geschmack ja auch ausbilden.
Ja.
Das ist tatsächlich
Aber du magst immer noch keine Oliven, oder?
Nee, immer noch nicht.
Okay.
Ich habe mich einmal bei einer Aussage erwischt, die ich hoffentlich im Spaß gesagt habe. Ich habe mal gesagt, du weißt, ich bin nicht mehr neugierig. Hm. Ich habe so viele Dinge, die ich unglaublich gerne esse, die ich gerne trinke, die so unglaublich lecker sind und so vielfältig für mich, dass ich nicht noch was ausprobieren muss zusätzlich, weil in der Zeit könnte ich ja was gegessen haben, was mir ja wirklich schmeckt. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja mit Sicherheit auch ernst gemeint.
Hm.
Aber ich muss dann insofern revidieren, es gibt ja immer wieder ein neues Erlebnis, was dich umhaut, wo du auf einmal sagst, oh, so war's. Und ich hoffe, dass die Neugierde nie aufhört. Ich habe mich auch mal dabei erwischt, dass ich sage, du, ich muss nicht mehr um die Welt reisen. Ich weiß, wo schön ist und ich weiß, wo ich mich wohlfühle. Das mag auf der einen Seite stimmen, auf der anderen Seite kann aber auch sein, dass dich auf einmal jemand mitnimmt irgendwo hin und du sagst, Gott, genau das habe ich gesucht. Hm. Hier fühle ich mich jetzt aber wahnsinnig wohl. Dann könnte man ja auch sagen, ich muss keine Menschen mehr kennenlernen. Ich habe genug Idioten, Arschlöcher und tolle Menschen kennengelernt. Das wäre ja dann auch schade, dann gibst du ja komplett auf. Deswegen hoffe ich, dass ich mir diese Neugierde in allen Bereichen doch nochmal immer wieder so aktivieren kann, dass ich sage, es geht los. Aber wisst ihr, was ich ernsthaft vermisse? Und das kann man sich, glaube ich, nur selber machen. Weil das gibt es in keinem Lokal, nirgendwo, glaube ich nicht. Es gab doch früher zu Hause wirklich mal diesen Sonntagsbraten, diesen schönen Schweinebraten. Weißt du, mit dieser schönen, leckeren Soße dazu. Weißt du, der aber auch viele Stunden im Bräter war, wo Mutter dann das Söschen gezogen hat. Mit frischen Salzkartoffelchen dabei, die alleine so geschmeckt haben. Schönen Bohnensalat dabei, Blumenkohl mit Butter und Paniermehl drüber.
Ja, Brösel, genau.
Ja, ja. Das kriegst du in keinem Lokal der Welt.
Ja. Es gibt schon noch so ein paar Landlokale. Ja, also gerade beim Stemmi hinten raus, da gibt es so ein Bergisches Land. Da gibt es schon noch ein paar Lokale, die sich auch darauf spezialisiert haben.
Ehrlich? Auf Sonntagsbraten. Aber vor allen Dingen, was natürlich...
Pardon, es ist nicht mehr so wie früher. Weil das, was früher ja gemacht wurde, weil man das Geld nicht hatte, sprich auf Convenience zu verzichten, ja, und dann eben die Demi selber anzusetzen und. Ja? Das wird ja heute dann doch lieber, ich sag mal, im großen Stil, weil man halt einfach 80 Liter Soße braucht für so einen Sonntagsbraten, wenn dann 100 Leute da draußen sitzen oder 160. Da ist es dann wirklich so, dass das dann halt sehr auf Convenience zurückgegriffen wird.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt gerade im Augenblick gibt, sowieso keins. Aber ich war mal im Hyatt Hotel in Mainz. Und dieses Hyatt Hotel in Mainz hat unten unterhalb des Pflasters noch so Räumlichkeiten gehabt. Und da hatten die gerade eine große Renovierungs-Arie hinter sich und haben da unten die Räume neu ausgebaut. Haben die aber so aussehen lassen, als wenn es was Klassisches wäre, also so Weinkellermäßig. Und so haben sie das sehr, sehr schick gemacht. Und in der Mitte stand ein 10 Meter langer Tisch mit, weiß ich, 25, 24, 26 Stühlen dran. Und da habe ich gesagt, was macht ihr hier? Sagt er, ja, wird unser Sonntagsbratenrestaurant.
Ach, wie tolle Idee.
Ich sage, was ist denn ein Sonntagsbratenrestaurant? Ja, sagt er, hier wird zu einer bestimmten Uhrzeit ein Essen serviert und man muss sich selbst bedienen. Die Töpfe und die Pfannen und die Platten werden wie bei deiner Oma früher auf den Tisch gestellt und jeder bedient sich selber. Und dann habe ich gesagt, okay, wann wird er eröffnet? Und dann habe ich gesagt, das muss ich unbedingt haben, da muss ich unbedingt hin. Und gerade, wo du das erzählt hast, habe ich gesagt, scheiße, ich habe da nie eine Einladung. Ich wollte nicht eingeladen werden. Hätte mich nur interessiert, wie das ist. Wie viel besser schmeckt ein Essen an so einem Tisch, an so einem Gelage, als wenn man jetzt einen Teller mit einer Scheibe Schweinebraten und einem Knödel und einer Soße und einem
Ich glaube, es schmeckt viel besser.
Ich glaube, es schmeckt viel besser. Und ich habe immer noch so romantische Vorstellungen in meinem Kopf, wo ich... Was ich damals, als wir so anfingen, so mit Wein, wenn man im Weinberg ist und sich beim Wein sich dann die Hände treffen und sowas. Wunderbare Geschichten kann man an solchen Tafeln, wenn man sagt, ich biete mich da ein, ich bezahle die 35 Euro für den Sonntagsbraten, da ist auch noch ein Glas Wein oder eine Flasche Wein mit drin. Und man sitzt dann und wenn man greift und man berührt die Hand der Dame gegenüber und so, finde ich wahnsinnig schön und romantisch. Und hatte dann damals, als man mir das erzählt hat, auch die Idee, da könnte man quasi ein richtig gutes Konzept draus machen.
Ja, finde ich sensationell.
Was man überall reportieren kann, dass man sagt, sonntags mittags um 12 Uhr, so wie früher,
gibt es
Sonntagsbraten.
Ja.
Und dann, es braucht ja nicht unbedingt Schweinebraten oder Rinderbraten, dann kann ja auch halbe sein oder irgend sowas.
Ja, und vorher gibt es eine ordentliche Suppe.
Genau. So
eine Sonntagssuppe.
Mit so Pfannkuchenstreifen.
Ja, das wäre eine fantastische Idee. Das letzte Mal hatte, so in dem Stil, das war im Landgasthaus Liedberg.
Ja.
Und weißt du, Schloss Liedberg, sind wir früher mal mit der Karre drumherum gefahren um das Schloss. Da gab es so schön so eine Cross-Strecke und ich durfte ja kein Moped fahren, deswegen bin ich mal da gefahren. Und da gibt es aber ein Landgasthaus und die machen Sonntagsbraten. Da hatte ich den das letzte Mal schon ein bisschen her.
Aber nicht mit diesem Konzept, sondern die machen einfach nur geile, knusprige Schweinebraten.
Wenn wir sonntags essen, wird vorgelegt oder packen wir die Schüsseln auf den
Tisch? Die Schüsseln am Tisch.
Also bei uns zu Hause wird gar nichts vorgelegt. Nee. Also bei uns wird nicht vorgelegt. Entweder ist ein Gericht, wenn du ein Steak machst, brauchst du es nicht auf eine Platte zu tun. Vorher kannst du direkt auf den Teller tun. Aber in dem Moment, wo irgendwas auf dem Topf, also Kartoffelpüree oder
so,
das kommt auf den Tisch und dann kommt ein großer Löffel rein und dann können wir, also wir sind ja zu Hause zu zweit bis elft. Also
zwei bis elf.
Also, ah, ja. Das sind ja immer meine ja. Frau und ich, wir wohnen. Ja.
Spontanskalierung ist das.
Wir wohnen in einem Haus und meine Kinder in den Häusern nebenan. Das heißt also, die brauchen, können mit Strumpfsocker drüber kommen, wenn es was zu essen gibt. Und das passiert natürlich auch so oder so, aber dass wir Teller fertig machen in der Küche. Also wie gesagt, bei manchen Sachen ist es halt notwendig oder ist es idiotisch, wenn man sie erst auf eine Platte und dann wieder zurück am Teller tut.
Also Leute, jetzt ohne Quatsch, das wäre doch die Geschäftsidee für einen guten Gastronomen, der sagt, weißt du was, ich mache jetzt einen Sonntagsbraten-Gasthaus.
Ja.
Diese, von mir aus macht er zwei oder drei große Tische und da gibt es nur dieses Essen. Jeden Sonntag eine leckere Suppe vorher.
Weißt du, dass ich
jeden
exakt
Sonntag schön braten
bei diesen ganzen Takeaways vermisse? Ja. Warum gibt es da keinen Sonntagsbraten?
Ja.
Den kannst du super vorbereiten. Den kannst du so ein Alu-Ding ja. da reinwuppen. Du kannst ordentlich Soße machen, Knödel. Da kann der Kunde alles.
Ja, ich aber, Entschuldigung, ja. nochmal ja? zurückgefragt. Eine ketzerische Aussage ist, wenn du den besten Schweinebraten der Welt machen würdest, würde dein Restaurant an 7 Tagen die Woche mittags und abends voll sein. Du brauchst ja. auch nur dieses eine Gericht auf der Karte. Ja. Das müsste nur der beste Schweinebraten der Welt sein.
Ich glaube schon.
Ja, es gibt Chinesen, die uns das ja vormachen.
Ich glaube schon.
Ja.
Aber ja. warum gibt es in Deutschland Braten nur in Brauhäusern? Es gibt keine Restaurants, die Braten machen.
Und das ist sehr schade.
Ja, es gibt in Brauhäusern.
Und Brauhäuser, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich so unfassbar enttäuscht.
Manchmal, ne?
Ja, überleg, ich war, ach, das ist jetzt schon
wollen wir mal ganz kurz über ja. deine Frau sprechen? Kroatien, ja. Kroatien. ich hab wieder nichts
mehr. Entschuldigung.
Aber ja. gehen wir ja. weiter über Brauhäuser.
Ja, ich hab noch, danke schön.
Entschuldigung.
Ich war in Köln, das ist schon ein paar Jahre her, und dann am Dom großes Brauhaus und habe mich da draußen hingesetzt, war schönes Wetter. Und da kommt der Kellner an und das fand ich schon mal sehr, sehr witzige Ansprache. Der guckt mich an, wie die Kölner so sind, ja, Prost. So, das war nicht vom Kellner.
Nee, Kürbis.
So, der Kürbis kommt an, da guckt er mich an, da sagt er, Herr Lichter, wollen Sie essen? Ich sage, ja. Ja, da wissen Sie aber schon mal Bescheid. Ich werde nachher nicht fragen, ob es geschmeckt hat. Das sind Sie selber schuld. Das war die offizielle Ansprache. Mhm.
So. Könnte man noch irgendwie so als der kölsche Kürbishumor.
Ja, könnte man erstmal genau werten, so wegtun. Ne? So, als ich das Essen hatte, wusste ich warum. Er kam dann nachher an und dann habe ich bezahlt. Ich habe ihm auch Trinkgeld gegeben. Ich sage, Trinkgeld ist für dich, aber nicht für die Küche diesmal. Und ich war wahnsinnig enttäuscht. Wahnsinnig enttäuscht. Und er erzählte mir dann aber auch, sagte, Herr Lichter, da müssen Sie so verstehen. Das war natürlich zuvor Corona-Zeiten. Er sagte, wenn wir hier 1000 Chinesen haben, sagt er, für die schmeckt das so, wie das schmecken soll. Die kennen das nicht. Und die finden das ganz toll, weil die haben jetzt typisch kölsches Essen gehabt. Jetzt habe ich aber noch die Lehre. Ich habe im Altköln damals die Prüfung gemacht. Und da wurde ernsthaft richtig gekocht. Aber richtig. Die bekamen halbe Tiere angeliefert, die die zerlegt haben. Die haben Eisbein selber gekocht. Und eine Haxe ist kein Eisbein, was du nachher in die Fritteuse schmeißt.
Ja, exakt, ja.
Wie heute. Ja. Ja, ja, das ist ja für mich ein Desaster hoch 5. Die wurden ja separat gebraten. In Soße wurden die gezogen und nachher knusprig. Das hat ja damit nichts zu tun. Und das finde ich so schade. Ich persönlich kenne momentan, muss aber dabei sagen, ich gehe auch nicht so viel mehr in Brauhäuser rein, weil ich zu oft enttäuscht wurde, kenne kein einziges Brauhaus mehr, wo so gekocht wurde, wie es früher richtig war. Das war für mich immer am nächsten an einer ehrlichen, echten Hausmannsküche. Ein Sauerkraut selber gemacht, ein Kartoffelpüree selber gemacht. Gibt's nicht mehr.
Weißt du, deswegen
ich weiß nicht wo.
Gehe ich so gern am Tegernsee ins Tegernseer Brauhaus. Und nicht wegen der Haxe,
ja,
sondern da sitzt du draußen, hast ein gescheites Bier. Mhm. Okay, ist letztlich Hofbräu. Hofbräu mag kein Mensch, aber ja. Tegern sehr hell. Ja?
Ja.
Und dann sitzt du da und dann kriegst du ein paar Weißwürstchen, die frisch sind.
Mhm.
Du kriegst einen Leberkäs, der frisch ist. Du kriegst einen Schnitzel, du kriegst einen Braten.
Ja. Ja.
Da gibt es dann auch mal Kronenküche und Ähnliches. Also das, was wir hier nicht so haben. Also auch Innereien und Ähnliches. Und das ist so herrlich und auch bezahlbar. Und dann gibt es dann ganz wenige, weil ich mag ja eigentlich diese Brauhäuser, weil ich trinke ja auch gern Bier, muss ich zugeben. Dummerweise dann auch sehr viel. Also ich bin jetzt keiner, der einfach nur hingeht. Beispielsweise hier in Düsseldorf in Schumachers könnte ich dir mal empfehlen, wenn du da noch nicht warst. Da gibt es sogar ein Separé, wo man sich nicht auf den Teller gucken lassen muss. Und
welches Schumacher? Ne? Altstadt oder Ost?
Ost.
Ost.
Und wenn du dann anfängst, da ein Bierchen zu trinken, ich kann nicht mehr aufhören. Ich kann nicht mehr aufhören. Und aber da ist auch noch, das ist für mich auch noch Brauhausküche. Aber Tegernseher, das Tegernseher Brauhaus da unten, das ist sensationell.
Ja? Verrückt, dass er Schumacher sagt, weil also wir haben mit Schumacher nichts zu tun, gar nichts. Ne? Aber meine Mutter, die ist vor über 20 Jahren gestorben und die ist am Anfang Januar gestorben und kurz vorher hat sie sich nochmal einen Gänsebraten gewünscht. Ja. Und jetzt gab es aber, also ich hatte im Vorweihnachtsgeschäft nicht unbedingt die Zeit, einen Gänsebraten zu machen, habe ich gesagt, ich habe 300 Kunden im Umkreis von 40 Kilometer. Irgendeiner wird da wohl Gänsebraten haben.
Ja.
Und ich hatte meiner Mutter versprochen, okay, kriege ich hin. Ne? Und bin dann am Heiligen Abend in Schumacher Altstadt, also nicht in Schumacher, es gibt in Düsseldorf zwei Brauerei, Schumacher, eins ist auf der Oststraße, eins in der Altstadt. In der Altstadt fündig geworden. Alle haben gesagt, nee, Weihnachtskranz ist vorbei bei uns, das ist vorbei. Also, ne, wir machen nur Martinskranz, wir machen nur im November. Und ich kriegte keine Kranze. Und dann habe ich im Schumacher Altstadt für meine Mutter im Krankenhaus Gänsebraten und Knödel und Soße und Rotkohl und alles, was es gibt, abgeholt und bin in Alu verpackt damit ins Krankenhaus gefahren. Wir waren noch im Krankenhaus. Und dann hat meine Mutter gesagt, das wäre die beste Gans in ihrem ganzen Leben gewesen. Und ich bin so dankbar. Und deswegen hat mir das eben gerade so ein bisschen, sag ich mal, ich bin auch kein großer Freund von Massenabfertigung in Brauhäusern, wo man merkt, das Ding ist, weiß ich, in der Metro oder keine Ahnung, in einem 50er-Pack die Mettwürste gekauft, anstatt vom ortsansässigen Schlachter ordentliche Mettwurst gemacht oder irgendwas, bin ich auch kein großer Freund von. Aber trotzdem war ich eben so ein bisschen sentimental, als ich gehört habe, es gibt auch bestimmt Brauhäuser, die gute Sachen. Ja. Und ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass der Schumacher heute noch wie vor 20 Jahren die tollsten Gänse macht. Aber ich mache jetzt mal hier so ein Angebot an den Horst Lichter. Wir müssen den ja mal ein bisschen hier in unsere Gegend einführen.
Das stimmt, ja.
Ja, ich wäre schon sehr glücklich drüber. Ich suche ja tatsächlich.
Ja, dass wir beide mal in den Schumacher gehen.
Warst du schon beim Meister Nagaya?
Nee.
Oh. Habe ich dir letzte Woche erklärt, dass wir da unbedingt mal essen gehen wollen.
Ja.
Aber Schumacher noch nicht abgeschlossen. Einmal oder zweimal im Jahr machen die so ein Starkbierfest, wo wir beide, ich trinke ja auch kein Bier, du trinkst kein Bier, ich trinke kein Bier, aber dieses Starkbierfest hat 10,5% Alkohol, das heißt Latzenbier.
Ja. Und hey, dann seid ihr in 20 Minuten durch.
Ja, absolut. Ziemlich zackig. Ja. Meinst du, wie lecker das Essen danach schmeckt?
Aber hallo.
Ich habe mal eine ganze Weile auf der Immermannstraße gewohnt, im 5. Stock, und dann konntest du rübergucken auf die Oststraße zum Schumacher. Und wenn Latzenbier war, konntest du den Fernseher ausmachen, dann konntest du vom Balkon runter auf die Oststraße gucken, wie die Leute Schlangenlinien aus dem Lokal wieder rauskamen und sich zum Schlafen auf die Motorhaube von irgendwelchen Autos gelegt
haben. Aber ich habe auch noch eine Schumacher-Story, wenn euch die interessiert.
Ja, ja.
Pro Wein in Düsseldorf. Ich bin eingeladen zu einer Sauternes-Probe mittags. Der Chefredakteur von Vinum seinerzeit bespricht mit den Winzern, mit 16 Winzern, die Sauternes. Gut, man probiert sich so durch und man weiß, wenn man um 11 Uhr anfängt und um 13 Uhr aufhört und die Sauternes, und das war nicht gastronomische Größe 01, das ging auch schon aufwärts.
Ja.
Und, nachher habe ich auch verstanden, warum die Leute Sauternes so mögen, aber war schon mittags ordentlich motiviert. So, trotzdem weiter über die Prowein um 18 Uhr. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wenn man zu viel getrunken hat, irgendwann ist der Punkt, wenn man das über mehrere Stunden verteilt, da ist dann egal. Ja, also man ist nicht richtig besoffen, man ist relativ klar, meint man, und ab in Schumachers. Wir also in Schumachers, Kollege und ich setzen uns an einen langen Tisch, alles voll mit Weinfreaks, auch zum Teil Leute, die wir an den T-Shirts schon erkannt haben, wo die herkommen. Und dann setzt sich so eine ältere Dame zu uns, so graues Röckchen, graues Jäckchen, nicht besonders edel. Und dann sitzen wir da so und sie bestellt sich die Hausplatte. Also sprich, ein Stück Graubrot mit einem Stück Leberwurst und eine Gurke. Ja? Und das ist so eher das arme Leute-Essen.
Ja, ja.
Man müsste doch nicht bestellen. Und dann sagt sie, nee, das wird sie schon ganz gern, abends will sie nicht mehr so viel. Und wir kamen so ins Gespräch. Und diese arme alte Frau, wie wir so meinten, war die Besitzerin vom Castello di Yama. Ja? also einem meiner Lieblingstoskaner. Ja? Eigentlich für mich der Grund für alles und überhaupt in die Toskana zu fahren damals. Mhm. Und dann sagt sie, ja, aber sie wird das gerne auch mal so essen, das sei nicht so fett. Und dann weiß man wieder, was gut ist.
Ja.
Und das fand ich schön. Guck mal, kriegst du sogar da. Das fand ich so toll. Und die ist dummerweise leider dann irgendwann danach gestorben. Also sie war zumindest nicht mehr.
Hat aber der Schumacher mal nichts mit zu tun.
Nein, aber gar nichts mit zu tun.
Aber ich fand das so schön. Ja. Und deswegen feiere ich Brauhäuser, weil da der Snob neben Otto-Normalverbraucher sitzt und der Oma neben irgendjemand anders. Mhm. Und deswegen feiere ich auch so dieses Rheinische so ein bisschen, wo ja viele so ein bisschen so angewidert sind, ja, was ich nicht verstehe. So von wegen, ja, dieses Brauhausmäßige und das ist so buschikos und alles so robust und rustikal. Nein, das muss so sein, damit jeder gleich ist. Ja?
Aber die Brauhäuser gibt es doch auch in Nürnberg und die gibt es doch auch in München. Und
ja, aber das sind so, guck dir an,
in München ist in Hamburg gibt es Brauhäuser, die sind scheiße. Die sind, ja. die heißen absolut. Münchner Hofbräu gibt's und sind in Hamburg.
Ja, oder das ist vom Block
Franziskaner oder irgend sowas. Das ist doof, aber in München Franziskaner zu gehen oder in Nürnberg oder in Erlangen oder wo immer die Brauhäuser sind, finde ich nicht unbedingt rustikaler als jetzt, dass wir hier in Düsseldorf oder in Köln haben.
Wobei, also, ja. In Hamburg, das ist so geil. Landungsbrücken, da unten drin ist ein Blockhaus und die machen so ein bisschen so auf bayerisch. So, und dann haben wir eine Jury-Sitzung da unten. Ich war mal eine Zeit lang im Jurymitglied im Deutschen Druck- und Medien-Award und dann wurden da eingeladen. Und dann kommen wir dann dahin und das Erste, was passiert ist, dass irgend so eine Band auf bayerisch aufspielt. Ach, ja, Scheiße, Unterhaltung war nicht mehr möglich. Das Essen war, Entschuldigung, habe ich auch gesagt, eine Katastrophe. Ja? Dann gab es auch noch komisches Bier. Also das war sensationell, weil damit kannst du Touristen Deutschland abgewöhnen.
Ja, und das finde ich so schade. Das finde ich wirklich so schade. Und ich glaube tatsächlich und hoffe, dass wenn wir Corona mal besiegt haben und wieder mehr Normalität einkehrt, dass die Gastronomie auch eine große Chance hat danach für einen Neustart, der beständiger ist.
Ja.
Glaube ich schon. Weil A, sehnen sich doch sehr, sehr viele Menschen danach, wieder irgendwo hingehen zu können, mal irgendwo schön zu sitzen, lecker zu essen, zu trinken, zu erzählen. Man wird vielleicht in Zukunft alles mit mehr Abständen trotz alledem weiterhin machen. Aber ich glaube, diese Sucht, die man dann hat, weißt du, wie nach meinen 4 Tagen Kur die erste Tasse Kaffee. Ich glaube, wenn du dann irgendwo hingehst und der macht dann einfach lecker, dann wird's gut. Und wo ihr eben bei den Sterneköchen wart, ich mache jetzt einen Riesensprung. Einer meiner größten Köche für mich oder Küchen ist ja nach wie vor Teberlin im Elsass. Ich kann nicht dafür, als ich da das erste Mal essen war, danach wusste ich, was 3 Sterne zu bedeuten haben. Ich war vorher bei vielen Sterneköchen essen. Ich habe toll gegessen, sehr schmackhaft. Ich habe mich oft sehr gewundert und die Kreativität bewundert. Aber selten bin ich auch irgendwo rausgegangen und habe gesagt, oh mein Gott, war das lecker, war das rund, war das schön. Und das muss ich sagen, das habe ich bei ihm aber wirklich so erleben dürfen, dass ich sage, jetzt verstehe ich, warum da alle mal irgendwo die Lehre gemacht haben. Warum unser Jahrhundertkoch da mal die Lehre gemacht hat. Weil es einfach fantastisch ist. Mhm. Der benutzt noch die Produkte rundherum, wie wir eben gesprochen haben. Ich glaube, die machen nach wie vor noch aus einem Huhn einmal alles weg.
Ja, klar. Ja, vor allem also in dem Moment, wo du sag ich mal, halbe Tiere zerlegst oder Soßen ansetzt und immer diesen simmernden Kopf für die Fonds und sowas daneben stehen hast, das kriegst du mit Convenience oder mit Hilfe aus der Industrie oder mit vorgefertigten Filets einfach nicht mehr hin. Und Marc Heberlin, so der jetzige Betreiber, war bei der Eröffnung des Adlon Hotel in Berlin, das war 98, mein Tischnachbar. Mhm. Daneben Eckhard Witzigmann und daneben der Mann, von dem ich meine Trüffel kaufe. Der war auch mit an dem Tisch.
Ja.
Und Mario Adolf.
Ja. Super Mario Tisch. Adolf mag ich.
Ich liebe ihn. Auf jeden Fall, der Typ, der mir die Trüffel verkauft, verkauft auch an Marc Heberlin die Trüffel. Ja. Jetzt haben wir in dem Dreieck gesessen. Und der Trüffeldealer sagte irgendwann später, als ich gesagt habe, boah, ich muss unbedingt mal bei Marc Heberlin essen gehen und so, sagte er, pass auf, ich schenke dir zu Weihnachten ein Abendessen für 2 Personen und eine Übernachtung bei Marc
Heberlin. Ist ein großes
Geschenk. Ich bin auch ein großer Kunde von ihm und er mag meine Frau und er hat gesagt, für euch beide. Mhm. Und wir beide sind also dahin gefahren und standen vor der Tür und haben gesagt, hier, wir sind eingeladen worden. Und dann sagte ich, nein, sie haben hier kein Zimmer. Sag ich doch, Ralf Boos, Boos Food oder Labirantia, das ist der Trüffeldealer. Ja. Nein, hier steht nichts drin in unserem Buch. Und einen Tisch im Restaurant haben wir für sie auch nicht. Ne?
Und dann habe ich gesagt, okay, Moment, warten. Ne? Und es war ja alles in den 90ern.
Ja, ja.
Also ja, auch nicht jetzt hier mit Handy und so.
Ja, ja. Ja,
ich habe also meinem Lieferanten angerufen und der hat gesagt, nee, ich habe mit dem Vater von Mark, wie heißt der, Ben,
ja, weiß ich.
Ja, auf jeden Fall, ja, okay, mit dem Senior gesprochen. Ja. Und er hat es in meinem Beisein ins Reservierungsbuch geschrieben. Ich war da, habe geliefert und,
ja,
und dann habe ich ja das gesagt und sagte, ja, da ist eine Reservierung, aber da steht Hugo Boss und die ist durchgestrichen. Und dann, also im Nachhinein war es so, dass der Vater von Mark ihm gesagt, ja, hat, ja, also er hat gesagt, ich hätte gern dich für Ralf Boss, ne? Und der hat das falsch verstanden, er hat Hugo Boss.
Ja,
der, ja, ja, Hugo Boss. Ja. Und daraufhin hat der Hugo, ja, Boss da reingeschrieben. Ja. Jetzt gibt es ja keine Person, die Hugo Boss heißt. Das,
ja,
ist ja ein Fantasiename. Ja, ja. Und die Rezeption hat dann irgendwann, weil die Firma Hugo Boss wiederum recht häufig im,
ja, nachgefragt, ja,
Gast ist, hat gesagt, wer kommt denn eigentlich von euch? Ne? Also ich habe, ja, hier eine Reservierung für ein Zimmer und für einen Tisch im Restaurant, aber keinen Namen, sondern nur Firmennamen. Wer kommt, ach, von Gott, euch? Haben gesagt, ja, wir fragen mal nach. Und haben die gesagt, ach, können Sie durchtreiben, das ist keiner von uns, da hat sich jemand einen Scherz erlaubt oder irgend sowas.
Ja.
Ne? Dadurch ist mein Name dann gecancelt worden. Und dann haben gesagt, ah, es tut uns jetzt wahnsinnig leid. Sie kriegen zwar heute Abend was zu essen im Restaurant, aber wir müssen die Tische ein bisschen umstellen. Sie kriegen quasi so einen Nottisch.
Ja.
Den bauen wir noch irgendwie da rein. Und ein Zimmer im Haus haben wir leider nicht. Mhm. Aber da drüben in unserem alten Tabakhaus, da ist, das können, ja, wir Ihnen geben. 116 Quadratmeter mit Konzertflügel. So, okay. Boah. Kann man machen. Ne?
Ja, kriegt
man
also
über zwei Ebenen mit so einer
direkt
Blick auf die Lille. Ne? Das ist eigentlich, das wohnt sonst immer hier der Präsident,
ja, ja,
von Frankreich oder irgend sowas, wenn er da ist. Und dann kamen wir abends in das Restaurant und meine Frau war schon so ein bisschen unsicher, ob wir das nicht stören, weißt du, so, weißt du, die da alles umstellen. Und dann setzten wir an den Tisch. Also, wenn du nicht gesagt hättest, dass das zusätzlich da reingeschummelter Tisch ist,
hättest du gedacht,
hätten wir
das
nicht gemerkt.
Tisch, ne? Ja.
Hätten wir gesagt, ein bisschen klein vielleicht, also ist nicht so opulent, aber hätte überhaupt nicht gestört. Und dann, pass auf, jetzt kommt wieder Erweckungsmoment. Der Kellner kommt und sagt, es tut uns so wahnsinnig leid, dass das so in die Hose gegangen ist. Und aber Mark hat gesagt, also Mark kam nachmittags noch zu uns in dieses Haus, in dem Tabakhaus, altes Tabakhaus hieß
er, ja,
und hat mit uns Kaffee getrunken. Ne? Und also das war schon, fand ich super, super,
ja,
charmant. Und jetzt sitzen wir abends im Restaurant und dann sagt er, Mark entschuldigt sich auch nochmal ganz, ganz doll für das jetzt und hat, weil wir hatten das Menü bestellt, ne? Und was soll man sonst bestellen,
ja,
als das große Menü. Der hat zusätzlich zum Menü noch einen weiteren Gang für sie gekocht. Eine Spezialität des Hauses, der ist Backeöfe. Backeöfe ist
ja
so.
Backeöfle, ja.
Backeöfe heißt ja nicht Backeöfle, Backeöfe. So mit Blätterteig,
ja,
zugemacht. Und der hat dann Backeöfe und Trüffe für sie gemacht. Dann kriegten wir diesen viereckigen kleinen Topf mit der Blätterteighaube oben drauf. Und in dem Moment, wo wir die Blätterteighaube kaputt gemacht haben, hat sich wirklich das ganze Restaurant zu uns umgedreht.
Ja, ja, ja.
Oh, hatte der für jeden von uns.
Also ich werde es ein bisschen mich, geil jetzt.
Ja. Hat für jeden von uns 50 Gramm Trüffel in diesem Backöffel gegart. Ne? Und dann ist das ja, wenn du so,
ja,
Trüffel, wenn der, ja, lang genug gart, dann ist alles nur noch Trüffel und du,
ja,
kannst den wirklich mit einem Löffel zerteilen und so weiter. Und nach diesem Backöffel hätte ich eigentlich ins Bett gehen können.
Ja, ja,
das war so,
ja,
geil und das war so toll. Und jetzt fangen wir mit dem Amuse-Girl. Dann kamen die, ja, nächsten, ja, elf, ja, Gänge oder irgend sowas.
Also ich vergesse nicht, als ich das erste Mal da war, hat ein Freund uns dahin eingeladen und ich war schon, weißt du, ich bin ja so altromantisch veranlagt und ich heul ja auch bei jedem romantischen Film, das ist ja ganz schlimm bei mir. Ich heul schon, wenn ich mit den Enkelkindern Bambi gucke vorher, weil ich weiß, was passiert. Und wenn du da hinkommst und du siehst das, dieses winzige kleine Dörfchen, mit der Lil, weißt du, wenn die Trauerweiden da stehen, also das ist schon so, als wenn du sagst, okay, das Dorf gehört schon dazu. Das Wetter gehörte dazu. Dann hast du so ein bisschen von der Innenausstattung das Gefühl, das ist so ein bisschen Louis de Finesse-Film, wo du denkst, ach, der kommt gleich auch noch auf jeden, ja, Fall zum Essen rein. Ja, super. So. Dann die Kellner, die waren perfekt, aber trotzdem nicht arrogant.
Hm.
Die waren trotzdem sehr höflich, sehr nett, die haben dich als Mensch wahrgenommen. Dann hat das ganze Essen ein bisschen wir bekamen natürlich auch den berühmten Trüffel da in dem, ich sage jetzt mal bösartig, Kalbsack. Ja, also, oh Gott, im Himmel war das gut. Und wenn die dann aber nur weiße Teller hinstellen, keine Tellermalerei, und dann kommen die mit dem Wägelchen angefahren, legen vor, bringen wieder weg, aber eine Sensation. Und ich weiß noch ganz zum Schluss, läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen, wollte ich dann bezahlen, als Überraschung für meinen Freund. Er hatte uns zwar eingeladen, aber ja, dann habe ich gedacht, komm, jetzt bezahle ich. Und dann, ne? So, und dann sage ich dem Kellner Bescheid, und der verstand mich aber nicht richtig. Gott sei es gesegnet, hat er mich nicht richtig verstanden. Ich hatte schon gut Geld bei, ja. Ich hatte 1.000 Euro bei, weiß ich noch. Und für Essen zu gehen mit 4 Personen, denkt man, ja, also Kinder, also wenn das mal nicht klappt, ne, also dann ist doch alles schief gelaufen im Leben. So, wir hatten aber auch eine Flasche Champagner und naja,
es läppert sich.
So. Und er brachte die Rechnung dann tatsächlich meinem Freund rüber, und ich habe sie ihm weggenommen. Ich sage, nee, Dieter, da bezahle ich. Und er, nein, auf keinen Fall. Und dann habe ich die Summe gesehen.
Na gut.
Und dann habe ich gesagt, ja komm, also dieses Mal noch, dann ist es noch. Nee, ich hätte mir bei ihm Geld leihen müssen, weißt du, dann ist das doof. Es war aber auch wirklich... auch wenn er dekadent klingen mag. Nein, es stimmte so. Hm. Ja, ich habe schon Cent irgendwo wert gegessen für 20 ja Euro und habe gesagt, das war Abzocke. Hm. Und da isst du mit 4 Personen, mit allem drum und dran, und du bist wirklich eine Horror. Aber es war einfach auch wert.
Ja,
aber
und ganz ehrlich, das machen wir doch ja nicht jeden Tag.
Nein. Ganz ehrlich, ich ja bin mal als ja Arbeiter, also als Malocher auf der MS Europa mitgefahren. Ich musste Kochkurse ja moderieren und geben und sowas. Und dann kriegtest du als Personal, das aber nicht unter Deck arbeitete, mhm, sondern die wollten ja auch, dass die Gäste dich sehen. Also
ja,
du
kriegst ja
so Verzehrgutscheine, sage ich jetzt mal. Allerdings ist auf der MS Europa alles umsonst. Das heißt, mhm, du hast zwar einen Verzehrgutschein, aber du hast keine Möglichkeit, den einzulösen, weil überall, immer gibt es ja irgendwie das Essen, die Getränke zum Essen sind umsonst, ja, Essen ist sowieso umsonst und Kaffee ja ist umsonst, Kuchen ist umsonst. Das Einzige, wo du so los wirst, ist in der Bar oder wenn du in dem externen Restaurant, es sind ja so 4, 5 externe Restaurants, mhm, in dem Schiff, wenn du da nach der Weinkarte teure Sachen bestellst.
Ja.
Und nach 5 oder 6 Tagen auf der MS Europa habe ich meine Getränkegutscheine immer noch nicht angebrochen. Dann habe ich gesagt, jetzt wird aber Zeit, ich kann ja nicht nach Hause ja gehen mit 500 Euro Getränkegutscheine in der Hand. Ne? Also ich muss jetzt mal, dann hatte ich in einem Restaurant, Dieter Müller war unten drin, einen Tisch reserviert. Das Essen ist auch umsonst, also ach, selbst in diesem Restaurant, also in den externen Restaurants.
Ja.
Aber du musst halt, wenn du aus der Weinkarte die Raritäten trinkst,
bezahlen.
Und dann habe ich nur allein auf Hinblick meiner Coupons
ja
habe ich geguckt. Und ich hatte noch einen Journalisten, den ich da kennengelernt habe, auf dem Schiff dabei. Und dann habe ich gesagt, pass auf, es gibt von Dom Pérignon eine Steigerung, die heißt Önotik. Zufällig, also Olitik, Önotik. Önotik.
Ja.
Und die haben hier einen 96er Önotik, ob er Lust darauf hätte. Mhm. Und er ist mir jetzt furchtbar leid, aber er trinkt keinen Alkohol.
Ui.
Okay, 96er Önotik, ganz alleine, kriege ich hin.
Man, ja, man muss sich auch opfern können.
Da habe ich zur Sommelier gesagt, ja, ich sage, pass auf, ich würde gerne, das weibliche Sommelier, also eine charmante Dame, sage ich jetzt mal, ich würde jetzt gerne eine Flasche Önotik 96 trinken, aber ich brauche ein bisschen Unterstützung, ob sie denn Interesse hätte, auch ein Glas mitzutrinken. Mhm. Ne? Und mir kam es auch natürlich auf den fachlichen Hinweis an. Und sagte, oh, den 96er Önotik, den haben sie jetzt schon so lange auf der Karte und sie hätte noch keine Möglichkeit gehabt. Und so, das würde sie wirklich richtig freuen. Da sag ich, okay, dann haben wir einen Deal. Ne? 96er Önotik, Dom Pérignon. Dann haben wir den leer getrunken. Also eigentlich habe ich den leer getrunken, mhm, und der Journalist, der keinen Alkohol trinkt, hat auch 2 Gläser getrunken, 0,2 Liter. Also irgendwie war die Flasche in 0, ja, nix, hat die sich in Luft aufgelöst. Ja. Und dann habe ich zu dieser charmanten, netten Dame gesagt, ich sage, jetzt sind wir ein bisschen verwöhnt, was können wir jetzt als nächstes trinken? Ne? Sie sagt, nur noch Krug.
Hm.
Das ist eine gute Idee. Ne? No.
Okay, ja,
jetzt musste ich du bezahlst nicht mit Bargeld auf diesem Schiff. Nicht so, und deine Coupons, ja, die werden auch nicht an dem Restaurant, also hier wie beim Mittagstisch in der Kantine, sondern am Ende der Reise musst du halt bezahlen und dann kannst du halt die Coupons hinterlegen. Also, Und ich also dann, ich habe auch gar nicht mehr in die Weinkarte reingeguckt.
Scheiße.
Dann habe ich gesagt, ja. die 96 Enotik hat nur 280 Euro gekostet. Also das ist quasi Einkaufspreis, mehr oder weniger. Ne? Naja, komm, scheiß Krug, ne? Und dann gibt's dann Wörter bei Krug, die heißen Claude Abonnet oder irgend sowas, ne? Die ich noch nie vorher gehört hatte bis dahin, ne? Ja, bestimmt gut, ne? So. Und dann, als ich beim Auschecken war und meine Rechnung geholt habe, also es ist nichts drauf aus der Rechnung, außer die Getränke aus diesem
von dem Einnahmen.
Und dann habe ich da drauf geguckt. Ach du Scheiße, ich habe gedacht, ich kriege noch Geld raus oder irgend so. Nee, von Pfeifendeckel, ne? Da musste ich dann noch.
Das Heftigste, was ich mal erlebt habe, ne? Ich habe ja in meinem Leben in verdammt vielen Hotels lange gewohnt und ich habe immer gesagt, ich glaube, ich weiß, wie man auch ein Frühstück bestellt aufs Zimmer, weil ich eigentlich immer im Zimmer frühstücke. Und ich war mit meinem Schatz, hatten wir eine Einladung, Villa d'Este. Traumhaft schön natürlich, ja. Wunderbare Sache. Wobei die Einladung bestand darin, dass du eine Einladung bekommst, dass du dich einmieten darfst. Mhm. Das heißt, du musst trotzdem alles bezahlen, auch Hotelzimmer mit allem drum und dran. War auch heftig, weil es waren für 3 Nächte, ich glaube für 2 Personen, lass mich nicht lügen, weit über 5.000 Euro.
Ei.
Ja, und dann haben wir gesagt, okay, da ist aber eigentlich alles mit drin und können uns dann einmal im Leben gönnen und einmal im Leben hin und her. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir einmal. So, jetzt waren wir da. Hotel ist natürlich traumhaft schön am See und die Riva-Yachten, die ganzen Oldtimer, also das war schon wirklich wunderschön. So, wir 2 abends im Zimmer und da haben wir gesagt, ach, weißt du was, Schatz, wir lange in der Badewanne, jetzt bestellen wir Frühstück für auf dem Zimmer. Wir hatten ein ganz hübsches Zimmerchen mit einem winzigen Balkon, wo 2 Stühle, Ende. So, und dann haben wir Frühstück bestellt. Und dann habe ich sie gefragt, ich sag, den Schinken, ja, nehmen wir Schinken. Das Schinken, ja, das Käse, ja, die Brotsorte, ja, alles war angekreuzt. So, wunderbar. Warum? Weil du denkst, das ist so, wie es halt beim normalen Frühstücksbestellen ist. Du kriegst von allem 1-2 Scheibchen und dann ist gut. So, für 2 Personen. Steht dir auch bei, wie viele Personen? 2.
2, 1, 2.
So, bestellt für 9 Uhr morgens. Wir sitzen da, 9 Uhr, noch kein Frühstück. 5 nach 9, noch kein Frühstück. Und ich warte dann nicht lange, also rufe ich an. Ich sage, schönen guten Morgen, Lichter, Frühstück. Ja, die sind unterwegs. So, und die sind unterwegs, hatte ich in dem Moment noch komplett überhört. So. 8:50 klopfte dann an der Türe. Ich mache die Türe im Morgenmantel auf und gucke so am Flur und da steht einer mit so einem Wägelchen vor mir und dahinter noch 5 Wägelchen. Mit jeweils einem Kellner. Und ich denke, ach, das ist ja witzig, dass die alle zur gleichen Zeit Frühstück bestellen. Das ist kein Witz. Ich dachte echt, die ganzen Zimmer auf dem Flur hätten alle Frühstück bestellt für 9 Uhr. Und dann fuhren die alle bei uns ins Zimmer rein. Na, da hat sich sofort im Schlafzimmer versteckt. Wir hatten so ein ganz kleines Wohnzimmerchen dabei. Das ganze Wohnzimmer stand voll mit diesen Tischlein. Und wir hatten Essen da bestimmt, also jetzt lass mich nicht lügen, für 15 Mann. Bei jedem Schinken hat sie eine komplette Schinkenplatte. Es war unfassbar. Also wir haben gelacht. Ich habe auch gesagt, nehmt doch bitte mindestens 3/4 wieder mit. Nee, das wäre alles so bestellen, alles ist gut. Dann haben wir, glaube ich, 2 Stunden gefrühstückt. Natürlich kannst du von allem nur ein bisschen probieren. Das ist dekadent hoch 5 und da tut dir auch wahnsinnig leid für alle Menschen, die Hunger haben. Aber wir haben Tränen gelacht darüber, was wir da kriegten. Dann kam der Abreisetag. Und ich hatte ja schon im Vorfeld das Hotel bezahlt. Mit Essen und Frühstück. Und da dachte ich, jetzt kommt noch obendrauf der Zuschlag für aufs Zimmer.
Ja.
Halt sie dann normalerweise 5 Euro extra für auf ein Zimmer zu bringen. Jetzt habe ich gedacht, okay, in dem Hotel vielleicht 15.
Ja, für 500. Ja.
Und ich frage nur an der Theke beim Auschecken, höflichkeitshalber, ob alles erledigt ist. Weil ich war mir sicher, ich habe alles bezahlt. Und da bekam ich die Rechnung. 1.800 Euro zusätzlich für Frühstück.
Aber das ist mal Zimmerfrühstück, das wirst du dein Leben lang nicht vergessen.
Nein, nie mehr. Ich meine, das war auch so viel Geld, wenn du überlegst, wie lange müssen Menschen dafür arbeiten.
Ja, das ist,
so. Aber es war, gut, einmal im Leben. Einmal im Leben.
Wir gucken gerade hier aus dem Fenster raus und es regnet wirklich.
Oh ja.
Hunde und Katzen und es ist ganz, ganz schlechtes Wetter. Und jetzt eine ganz letzte Zimmerfrühstücksgeschichte. Ja. Allerdings andersrum. Zimmerabendbrot. Meine süße Gattin und ich, wir waren in Paris. Und wir hatten wirklich, es ist eine Liebesreise gewesen, weil irgendwie jede Reise mit meiner Frau ist eine Liebesreise. Und wir hatten ein Zimmer in Vendôme bestellt, wo du aus dem Fenster raus den Eiffelturm sehen konntest.
Ach,
ne?
Schön.
Wie romantisch, ne? Und ich wollte meiner Frau, ich kenne mich in Paris recht gut aus, also nicht besonders gut, aber recht gut. Also ich kenne Paris ein bisschen, sagen wir so. Und wollte meiner Frau die wunderbaren Stadtteile und wunderbaren Sachen von Paris zeigen. Und es regnete wie heute. Wir kamen an, es regnet. Und die Zeit, wo wir da waren, egal was wir gemacht haben, es war alles scheiße, weil es regnete. Und dann haben wir an dem Abend, wo wir, ich wollte ins Pigalle oder irgend sowas gehen, also Place Pigalle, irgendwas richtig Schickes, Geiles, Tolles. So. Und wir guckten also aus diesem Fenster und das Schönste war eigentlich der Aufblick, wenn die Sonne so unterging und diese Beleuchtung vom Eiffelturm. Und dann sagte meine Frau, wollen wir nicht hier essen?
Schön im Zimmerchen, ja.
Und da habe ich gedacht, das ist keine schlechte Idee. Und dann haben wir auch genauso wie du, wenn sie Karte, Zimmerservice, ja, ja, und haben gesagt, okay, wenn wir hier essen, brauchen wir jetzt nicht unbedingt auf den Heller zu gucken.
Ja, ja. Genau, oder, ja.
Dann bestellen wir das noch und das noch und das noch und das noch. Und dann kamen die mit. Also ich meine, das Zimmer war auch ordentlich groß. Es war jetzt nicht so eine Super-Suite, aber es war ein ordentlich großes Zimmer mit einem schönen Aussicht. Dann kamen die mit so einem Karren rein, wo unten im Wagen noch ein,
so ein Heizöfchen ist.
Heizöfchen, wo Warmhaltplatte drin ist, und haben dann eingedeckt in so ein Zimmer an diesem, also konntest du die Flügel so hochklappen und dann Tischdecke drauf und dann habe ich gesagt, boah, das ist ja wohl das Geilste, was ich überhaupt hier an Zimmerservice erlebt habe. Ne? Eine Kerze drauf, bock! Und vorne in dem Fenster dieser Eiffelturm, der dann am Abend immer, weißt du, der wird ja am Abend immer so ein bisschen mehr illuminiert und ein bisschen verändert und so weiter. Und alles in Paris war scheiße, alles. Also, aber nur wegen des Wetters.
Ja.
Aber dieses Essen vor dem Eiffelturm in unserem Zimmer mit der Kerze auf dem Tisch. Und immer, wenn du unten reingelangt hast, das haben wir ja auch noch bestellt.
Ja, ich weiß jetzt schon, dass ich Post ohne Ende kriege oder ihr, wie dekadent der Lichter ist.
Aber okay, wir haben immer ehrlich, dafür gearbeitet.
Es war einmalig und es war wunderschön und ich hätte dieses Frühstück garantiert nicht bestellt. Hätte ich gewusst, was das kostet.
Ja, aber es war trotzdem. Ich glaube, dass da jetzt gar nicht sich so viele drüber echauffieren werden, weil wir haben ja viele Leute aus der Gastronomie, die sich solche Gäste wünschen.
Ja.
Und das andere ist, wir alle wissen, wie lang man arbeiten muss, um sich sowas auch leisten zu können.
Genau, unser Jungspund mit 53, wir beide, du hast auch vorgestern Geburtstag gehabt, nochmals herzlich
Dankeschön.
Tut mir so leid, dass ich dich vorgestern angerufen habe.
Wir haben telefoniert.
Also jetzt will der Boss mir ordentlich zum Geburtstag gratulieren, nichts da.
Ich verrate nicht, dass Ralf den nächsten Geburtstag hat.
Nein, da reden wir nicht drüber. Also ich bin ja noch Steinbock, er nicht mehr.
Ich habe übrigens meine Mitarbeiter schriftlich gebeten, mir zu meinem Geburtstag nicht zu gratulieren, weil ich möchte wahnsinnig gerne diesen Geburtstag feiern. Es ist ein runder Geburtstag, ich werde 60. Ich möchte den wahnsinnig gerne feiern und ich möchte alle meine Mitarbeiter bitten, ihre Gratulationen bis zur Feier aufheben. Die wird im Mai sein. Also ich schätze, sie wird im Mai sein. Und es wird wahrscheinlich die größte Geburtstagsfeier meines Lebens werden, weil ich werde dieses Mal, glaube ich, alle Leute, die ich lieb habe, einladen. Also, und das sind schon viele. Ne? Ja. Das sind keine Geschäftsfreunde. Die
das sind Menschen, die man lieb hat.
Sondern das sind Leute, die ich lieb habe. Und ich bin ja, ich sag mal, ich liebe meine Mitarbeiter sehr. Also ich liebe sie sehr. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das eine richtig große Sache ist. Und ich möchte, dass man mir an dem Tag, auch wenn auch im Nachhinein, gratuliert.
Ja.
Und nicht jetzt zu meinem Geburtstag, den schieben wir einfach mal 5 Monate in die Zukunft rein.
Schön.
Das ist ein bisschen romantisch, oder?
Ja, ja. Ich mag es halt aber.
So männerromantisch. Ja? Ja. Frauen würden sagen, mach zweimal. Er sagt, nee, mach dann.
Nee, ja. Ja, aber du auch, dafür sollte man sich, glaube ich, nicht schämen. Ich mag romantisch sein. Ich mag das, ja, ich. Weißt du, wenn das so dem Herz gut tut, ich bin auch heute noch, ich mochte schon als Kind gerne Heinz Rühmann-Filme sehen, wenn der Vater mit dem Sohn hat Rotz und Wasser geheult und da tue ich heute genauso noch.
Ja,
ich mag, wenn Happy End da ist, ich mag, wenn irgendwas gut wird, das mag ich, das sehne ich mich nach, das wünsche ich mir und wünsche ich allen anderen. Vielleicht tut mir auch deswegen manchmal so weh, wenn jemand so ja, unfreundlich ist, so egoistisch durch die Welt rennt und sich nur beklagt. Weißt du, beklagen ist die einfachste Form, durchs Leben zu kommen, weißt du?
Ja,
aber
schuld sind die anderen.
Ja, das ist ja tatsächlich so. Schuld sind immer alle anderen. Das Wetter ist schuld, die Lage ist schuld, die Politik ist schuld, die Lehrer sind schuld, die Nachbarn sind schuld, alle sind schuld. Gott sei Dank bist du der einzige Unschuldige auf dieser Welt. Man darf das mal tun, man sollte das mal machen, das ist richtig, du darfst auch mal gegen die Wand treten. Aber dann ist auch gut und dann musst du überlegen, was kann ich machen. So, und ich finde es sehr schön zu sagen, ich feiere dann im Mai. Und wenn es Juni wird, wird es Juni.
Das ist Juni, genau.
Aber dann wird es eine wunderschöne Feier mit viel Lachen, viel Trinken, viel Essen, mit Menschen, die man lieb hat.
Ich könnte dir auch noch eine Kapelle besorgen. Ne? Also muss man
ja, mal drüber reden. Wie gesagt, ich will noch nicht in die Feinplanung reingehen, aber ich möchte wirklich diese Geschichte, also ich werde 60, meine Frau wird 60, das heißt, wir feiern den 120. Geburtstag und wir werden den zusammen feiern, komme was wolle. Und jetzt ist natürlich so, wenn noch 5 Monate Corona ist, mich pleite, dann brauche ich mir über solche Feier keine Gedanken mehr zu machen.
Dann machen wir ein Lager leer.
Ja, komm, dann stellen Sie der Horst und ich für euch an Grill. Ne? Ja, genau, das kriegen wir schon hin. Ja. Dann töten wir ein Tier und dann machen wir es. Ich muss auf die Uhr gucken.
Ja, ich weiß, muss auf die Uhr gucken. Du bist
tatsächlich auch mal.
Ne? Ich auch.
Aber ich hatte meiner Frau was gesagt, aber das habe ich jetzt schon, das ist jetzt schon Geschichte.
Es ist so wahnsinnig nett mit euch beiden.
Ja, ich könnte jetzt auch noch ein paar Stunden erzählen. Aber wir haben ja noch nicht mal ansatzweise die Themen erledigt.
Ja, genau. Ich hätte noch so viele Fragen und so viel. Ja. Und ich meine, bis zum Reload mit dir, das dauert bestimmt 40 Wochen oder irgend sowas. Und das tut mir so leid.
Muss ja nicht. Muss nicht.
Ja, also, aber wir sollten da schon eine gewisse Stringenz, also wenn Sie sagen, okay, jede dritte Woche haben wir was Licht da. Wir wollen dich ja auch nicht abnutzen. Obwohl, du bist ja nicht aus Seife. Ne? Du wirst ja nicht weniger dadurch. Ja. Aber ich denke, wir sollten da schon eine gewisse Stringenz drin behalten in diesem System. Und
Das war so ein sehr schönes Kennenlerngespräch.
Absolut.
Ja, ohne große Tiefen oder sonst irgendwas. Das war ein sehr schönes Kennen. Und man hat sich trotzdem ein bisschen offenbart. Und schön ist, dass wir so viele Dinge haben, die, glaube ich, gemeinsam sind. Wo man sagen kann, eigentlich sehnt man sich nach dem Gleichen, man wünscht sich das Gleiche.
Aber es darf nicht dasselbe sein.
Ja, genau. Ganz genau. Ja, richtig.
Also ich muss noch mal sagen, also was mich am bisschen an diesem Meeting gestört hat, es war, dass deine Frau nicht dabei war. Ich habe sie kennenlernen dürfen. Und die ist wirklich reizend und charmant. Und Props gehen aus an deine Frau. Internet sagen. Ansonsten noch 2 Kleinigkeiten. Wir machen eine Verlosung. Wir verlosen ein wunderbares, super scharfes Porsche Turbo Messer. Also Porsche Turbo, ich meine, Porsche Messer kennst du
ja.
Aber Turbo ist noch eine Version oben drüber.
Ui,
Das sind die. Die haben eine blaue kleine Poppel an der Seite.
Mit Verletzungsgarantie sozusagen.
Aber er hat gesagt, wenn man sich damit Finger abschneidet, das ist so scharf, dass man es mit Sekundenkleber wieder anklebt.
War das nicht Jürgen? Jürgen Gulase? Oder Thomas Ruhl?
Nee, da merkt man dann erst Tage später.
Ne? Ja, genau. Auf diese Messer lassen wir die Unterschrift des Talkgastes lasern. Mhm. Also es sind absolute Unikate. Gibt es nur einmal auf diesem ganzen Planeten. Aber um dieses Messer zu gewinnen, muss man ein Rätsel beantworten.
Und
wir stellen eine Rätselfrage und jetzt...
Darf ich die stellen?
Ach scheiße, klar darfst du die stellen.
Ja?
Ich hatte gerade so eine gute Rätselfrage, aber wenn du...
Sag mal erst deine, komm.
Ich hätte gerne gewusst... Wer von uns beiden ist der Ältere, der Horst oder ich?
Nee, das
hätte
ich
gerne gewusst.
Das machen wir anders.
Weil ich hätte das natürlich nur deswegen gerne gewusst, weil wir beide in derselben Woche Geburtstag haben.
Ja, aber wir müssen uns ein bisschen einscheißen bei unserem Sponsor.
Ach du Scheiße.
Ja, wir müssen mal was machen, weil wir haben nicht letztens vergessen, den zu nennen. Und der ist ja echt nett zu uns. Also er hilft uns ja, dass wir uns auch, so fern wir irgendwann mal wieder reisen können, dass wir das tun können und dass wir ein bisschen Marketing machen können und so weiter. Und unser Sponsor heißt packyourfood.de. Ne? Ralf, wie heißt der nochmal?
Also, wenn man die Schachtel sieht, ich habe zufällig die Schachtel vor mir, da steht Bose Food exklusive Lebensmittel drauf und dann www.bosefood.de. Wenn man die Schachtel rumdreht, dann steht packyourfood.de.
Packyourfood, genau.
Und packyourfood wird mit Minuszeichen geschrieben.
Also oder zusammen, das könnt ihr euch aussuchen, weil das Internet weiß rat.
Ja, und der macht eben für die ganzen Gastronomen, die Außerhausgeschäfte machen, individualisierte Verpackungen, wo dann eben draufsteht, Restaurant zum wilden Mann. Hier ist ihr lecker Essen drinnen. Mhm. Und der macht es, glaube ich, ab wie viel Stück?
Ab 50,
Ab 50 Stück. Ja. Also man braucht nicht ungefähr 20.000, so wie hier McDreizwack oder irgend sowas.
Nee, also das geht
man schon. Kann jeder Gastronom bestellen. Und es gibt halt nicht nur diese Essenspäckchen, sondern es gibt einen Haufen Zeug, was der
also ich finde das ziemlich cool. Und packyourfood.de, die haben auf der Webseite etwas was heißt etwas, mehrere Produkte. Und wir wollen das erste Produkt links wissen. Das erste Produkt auf der Webseite, das euch ins Auge sticht, links, das Produkt wollen wir wissen. Was ist das? Und das genau. ist die Lösung. Ja?
Und als Zusatzpunkt, wer ist älter, der Horst oder ich?
Nein. Und wenn ihr euch dann noch einscheißen wollt, weil es gab ein paar Fragen als Feedback jetzt über Instagram. Wir sind jetzt auf Instagram, du wirst nicht glauben. Wir haben auch
wir haben gar kein Foto gemacht.
Ne, wir machen gleich noch Foto. Ich habe extra ein Stativ mitgebracht. Und,
wir haben ein Foto für Instagram.
Wir haben Follower auf Instagram, das wirst du nicht glauben. Sind auch schon echt ein paar, obwohl wir nichts tun, aber es ist toll. Und da kam dann Feedback, nochmal danke fürs Messer. Ja? Also unglaublich tolle die Mail, die lese ich das nächste Mal vor. Und danke fürs Messer und das ist ein toller, der beste Gastro-Podcast überhaupt. Wir sind übrigens mittlerweile auf Platz 12 der deutschen Podcasts im Gastro-Bereich. Finde ich ganz witzig. Also, dass wir das
schon mal weiter nach oben gehen.
Genau.
Diese Woche mit dir als Gast.
Das rockt wieder so nah.
Dicke gehen.
Wenn wir hashtaggen den Hosting.
Ja, genau.
Und ich bin auf Platz 11.
Weiß nicht, wie viele Follower hast du? 4 Millionen oder irgendwie sowas?
Ich weiß es ehrlich nicht.
Ich glaube, ich muss mal mit deiner Managerin telefonieren, dass sie das verlinkt oder so.
Aber was ist denn, wo bist du denn überhaupt? Bist du überhaupt irgendwo sichtbar?
Ja, Facebook und Instagram bist du.
Ja.
Und dann, also, wir 60-Jährigen, also du ja noch nicht. Wir kennen uns da nicht mehr so gut aus. Wir sind gerade mal in Twitter reingewachsen. Also jetzt auch noch mit Facebook und Instagram.
Und da wurdest du schon mit Nudes entsprechend gelockt bei Twitter, ne? Also ne? mit den vielen nackten Frauen. Also www.packyourfood.de. Wir haben jetzt übrigens die nach unten oben auf eine Melzer-Skala durchbrochen, in der Länge des Podcasts gerade. Wir sind jetzt bei 1 Stunde 34. Oh. Und ich muss sagen, es war
die beste 1 Stunde 34 in dieser Woche.
In diesem Jahr, definitiv. Und sehr gut. Toll. Kommst du wieder, Horst?
Ich komme auf jeden Fall wieder, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen zu erzählen.
Ja, das kann passieren. Wir sollten Hörspielreihe draus machen.
Wir sind ja gar nicht.
Tatsächlich haben wir heute so oft auf die Zunge gebissen, weil ich gesagt habe, Herr Lehrer, ich weiß was, ich habe da auch was Tolles erlebt.
Ich sehe hier auf meinem Display immer so den Redeanteil, ne? Und dann versuche ich schon immer, dir so ein Zeichen zu geben, ja. Und das hat sich aber gut ausgeglichen heute. Und insofern bin ich ganz, ganz glücklich. Also www.packyourfood.de ist unser Sponsor, muss ich nochmal sagen. Es gibt einen Turbo S18 und es kam die Frage, wie lost der denn aus? Und weil bei uns ein bisschen verquer, wir machen das ja ehrenamtlich, der Ralf und ich. Das heißt also weder Ralf, also Bosfood, noch meine Firma Zipcon finanzieren hier rein, das machen Ralf und ich privat. So, und auch das mit den Messern gucken wir immer, dass wir das irgendwie gedengelt kriegen. So. Lange Rede, kurzer Sinn, wie losen wir aus? Wir losen aus, indem alle, die richtige Antwort haben, die kommen in den Topf. Und diejenigen, zwei werden gezogen und von den zweien, die am meisten für uns auch getan haben in Instagram oder Facebook oder sonst wo, die mal vielleicht ein Foto geschickt haben mit ihrem Messer oder irgendwas in diese Richtung, diejenigen haben natürlich höhere Gewinnchancen. Also um das mal ganz ehrlich zu sein. Weil wir brauchen euch als Community.
Das ist richtig gemein, ne? Also euch unter Druck zu setzen. Das stimmt überhaupt nicht, was der sagt. Das lügst.
Das ist wohl wahr, weil ich weiß, wer es auslose.
Also wir wollen diese Woche mindestens 500 Mails haben, wo drin steht.
Unbedingt.
Wie unser Sponsor oben links gelinkt ist oder irgend sowas.
Ach, und da fällt mir noch was ein. Wir kriegen auch ab und zu Meldungen, die nicht so schön sind. Also diese ganzen Nacktbilder bitte an r.bos. Leute da draußen an den Streaminggeräten, wo immer ihr uns hört, bleibt gesund, bleibt positiv, also im seelischen Sinne und bleibt negativ im kranken Sinne. Ich glaube, das war eine Sternstunde der Gastro-Survival-Passionistas hier. Horst, lieben herzlichen Dank von Herzen, dass du da warst heute und seinen Sonntag geopfert hast für uns. Also,
ihr habt mir den ersten Podcast geliefert, wo ich mitgemacht habe. Und ich muss sagen, hätte ich vorher gewusst, wie schön sowas sein kann, hätte ich vielleicht schon mal zugesagt, aber der wäre nicht so schön gewesen, weil der wäre nicht mit euch gewesen.
Ich habe auch schon ziemlich scheiß Podcast mitgemacht. Vor allen Dingen, weißt du, was das Allerschlimmste ist? Podcast, wo man nichts zu essen und nichts zu trinken kriegt.
Grauenhaft.
Oder weißt du, was noch schlimmer ist? Ein Podcast, wo Arschlöcher dabei sind.
Also,
ihr da draußen, ihr habt Glück gehabt. Wir sind drei hochvitale Männer im betagten Alter.
Ja.
Und insofern fühlt euch gedrückt, umarmt bis nächste Woche. Tschüss.
Bye, bye, bye.
Tschö.
So, und du meinst jetzt, gibt es noch Sushi?
Nee, also wir könnten jetzt noch mal, also das Fleisch war so zart.
besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track Nitro Play.
Das waren die Gastro-Survival-Passionistas für diese Woche von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper. Bleibt uns gewogen, wir hören uns wieder, Ehrenwort, spätestens nächste Woche.